Ja, dann guten Morgen. Ich habe mich extra bemüht, die Folien früher ins Web zu stellen und so diverse Dinge zu befolgen, die in der Umfrage kritisiert wurden. Scheint aber an der Vorlesungsteilnahme jetzt auch nicht so viel zu ändern. Allerdings scheint über einen Podcast der eine oder andere sich das noch anzuhören. Das ist immerhin erfreulich. Ja, Kapitel 4. Das ist jetzt ein weitgehender Bruch in der Vorlesung, vom Stil her zumindest. Also vom Thema ist es natürlich nach wie vor Multimedia im Netz, insbesondere stark aufs Web orientiert. Bis jetzt hatten wir aber so rein die Technologien eigentlich im Vordergrund. Und jetzt geht es eigentlich schon mehr in die Richtung dessen, was man mit den Technologien anfängt, den Anwendungen. Wobei an manchen Stellen so ein bisschen auch wieder Technologien rausblitzen werden. Also zum Beispiel hier bei der Content Aggregation wird man ein bisschen was über Technologien noch mal sehen. Aber das ist ein ganz kleiner Anteil heute. Was ich vorhabe, ist einen kleinen Überblick zu geben über Dinge, die wir eigentlich alle kennen, die wir täglich machen, die wir vielleicht in der Zusammenstellung uns auch nicht so wirklich bewusst machen, was da alles passiert, wo man auch vielleicht die historischen Linien nicht sich so ganz klar macht. Es geht wirklich, wie das Web sich drum, wie das Web sich entwickelt hat, wo das herkommt, wo es vielleicht auch hingeht. Also insbesondere, was das Stichwort Web 2.0 angeht. Das ist also Kapitel 4.1. Damit zusammenhängend natürlich soziale Netze, ein kleiner Überblick über die Geschichte und wesentliche Aspekte von sozialen Medien. Auch ein Versuch, das ein bisschen zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet, was wir da eigentlich tun die ganze Zeit. Dann über Web Content Aggregation, kurz gesagt Mashups, aber Dinge, die auch ein bisschen darüber rausgehen. Und dann zwei Sachen, die mehr so ein bisschen in Richtung Ausblick gehen, nämlich virtuelle Welten im Web und soziale Medien, die in unser Alltagsleben integriert sind. Also eine ganze Menge Themen. Ich habe auch sehr viele Folien. Das liegt daran, dass vieles von dem eigentlich auch bekannt ist, man vielleicht auch ein bisschen schneller machen kann. Literatur habe ich hier bei dem ersten Kapitel zwei Dinge. Das eine ist ein Buch, von dem man eigentlich wissen sollte, dass wenn man mal irgendwie eine halbgeschäftliche Urlaubslektüre sucht, sich gut liest, aber kein richtiges Fachbuch ist. Das ist von Tim Berners-Lee, Weaving the Web. Das ist quasi so ein Rückblick auf die Zeit, als das Web erfunden wurde von dem Haupterfinder. Und das andere ist ein ziemlich bekannter Artikel, auf den ich eingehen werde, der den Begriff Web 2.0 geprägt hat, von Tim O'Reilly. Ja, der Tim Berners-Lee, der ist ja der Hauptschuldige. Das war ein IT-Mensch am Schweizer Kernforschungslaboratorium CERN. Und der hat 1989 so ein Paper geschrieben, internes Proposal über das Informationsmanagement für diese physikalischen Experimente, die eben darauf ausgelegt waren, dass ganz viele Forscher aus verschiedensten Gruppen auf der Welt da zusammenkommen und relativ in vergleichsweise übersichtlicher Zeit ziemlich viele Daten produzieren, dann aber darüber gemeinsam publizieren müssen. Das heißt, die müssen eine gemeinsame Arbeitsplattform quasi haben, wo sie Papers schreiben können über die Experimente, die sie dort machen. Und da steht schon dieser etwas in die Zukunft weisende Satz drin: CERN ist ein Miniaturmodell für den Rest der Welt in ein paar Jahren. Er hat sehr wohl gesehen, dass das Dinge sind, die weit über das CERN raus anwendbar sind. Ein Partner sozusagen, mit dem Tim Berners-Lee von Anfang an viel diskutiert und zusammengearbeitet hat, war Marc Andreessen und Erik Biener, beide. Das waren die, die den ersten Browser implementiert haben. Und dieser erste Browser hieß Mosaic und ist am National Center for Supercomputing Applications in Illinois in den USA geschrieben worden. Und was ich interessant finde, ist, dass 1993, als das Web sozusagen noch gar nicht da war, weil das Mosaic eben als erster Browser noch in Entwicklung war, es große Diskussionen gab zwischen Tim Berners-Lee und diesen beiden Autoren von Mosaic. Und Tim Berners-Lee hat von Anfang an Wert darauf gelegt, dass das ein Editor ist, das Mosaic. Also ein Gebilde, mit dem ich Webseiten nicht nur anschauen kann, sondern auch verändern. Also nicht nur lesen, sondern auch schreibend darauf zugreifen. Dinge, die wir heute in ganz langen, komplizierten Iterationen irgendwie dann doch erreicht haben, also mit Wikis zum Beispiel, wo Sie eine Seite verändern können, oder auch, wenn man da auf diese sozialen Medienseiten schaut, ist es ja so, dass man doch permanent dran was verändert, indem man zumindest Kommentare oder sowas reinschreibt. Aber die Grundidee wäre eigentlich gewesen fürs Web, das ist eine Seite, die, in der ich sozusagen umschalten kann auf einen Schreibmodus, zumindest wenn ich die Rechte dafür habe. Ja, und in diesem Buch, das ja auch schon eine ganze Zeit lang existiert, hat Tim Berners-Lee von vornherein eigentlich klar gemacht, dass für ihn die Richtung, in die das Web geht, immer die ist, dass wir uns dahin bewegen, dass Menschen unterstützt werden bei dem, was sie nämlich immer wollen, nämlich to interact with others as part of a greater system, also zu interagieren, nicht bloß irgendwas zu lesen und abzurufen. Also das Web ist von vornherein als interaktives Medium erfunden worden, wollte ich damit sagen. Jetzt fragt man sich, was ist das mit dem Web 2.0? Nun, da kann man, zunächst mal ist es einfach ein Marketing-Gag und eine sehr erfolgreiche Bezeichnung. Wenn man 2.0 sagt, dann müsste man natürlich die niedrigeren Versionsnummern auch irgendwie zuordnen. Und das hier ist ein Versuch, aber wirklich nur ein Versuch, das so ein bisschen zu motivieren, wie man sagen kann, warum ist das jetzt Web 2.0? Was waren denn die Vorläufer von diesem 2.0? Es gibt Web 1.0, würde ich mal sagen, 96. Das ist, als das Web wirklich mit statischen HTML-Seiten, so wie wir es ja, zunächst mal lernen in der Einführungsvorlesung ohne irgendwelche Dynamik, wie es dort bekannt wurde. Es gibt auch was davor, von 88 bis 95 kann man das ungefähr platzieren. Zum Beispiel gab es ein Software-System namens Gopher, mit dem wir auch auf ein gemeinsames Repository Daten ablegen konnten und die jeder abrufen konnte mit Dokumentenablage, was zum Beispiel an den Universitäten genutzt worden ist, um Materialien für die Vorlesungen abzulegen, noch bevor das Web existiert hat. Das kann man als Web 0.5 bezeichnen. Dann dass die ganzen Technologien, mit denen wir uns befasst haben für dynamische Webseiten, ist irgendwie auf dem halben Weg zu Web 2.0, vielleicht Web 1.5, so bis kurz nach 2000. Und Web 2.0 muss man um 2005 rum ansiedeln, da ist der Begriff eben auch bekannt geworden und dreht sich vor allem um Kollaboration, um Gemeinschaften im Netz, aber auch um andere Dinge, um offene Standards, um Freiheit sozusagen im Umgang mit Informationen. Ja, ich habe diesen Artikel von Tim O'Reilly schon erwähnt, über den werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr den Hintergrund dieses Artikels sehen. Aber vielleicht ein Bild, das sehr bekannt ist aus diesem Artikel über Web 2.0, so eine Mindmap quasi von Web 2.0, wo man eben sieht, es ist viel mehr als bloß jetzt Communities. Also das Web als eine allgemeine Plattform, in der jeder seine eigenen Daten kontrolliert. Und da stehen ganz viele Dinge eigentlich drin, die alle zusammen als Bestandteil von Web 2.0 gesehen werden. Hier zum Beispiel Google Maps und Ajax, Rich User Experience, was wir also schon in den Technologien angeschaut haben. Dann PageRanks zum Beispiel, Amazon Reviews, der Benutzer als jemand, der teilhabt. In Blogs, ich publiziere nicht wirklich, sondern es ist eine Partizipation, ein gemeinsames Publizieren. Dezentralisierung von Datenspeichern, wie in Wikipedia. Aufgabe der Kontrolle von einem Autor über ein Dokument und wirklich gemeinsames Schreiben in einer ganz offenen Plattform wie in Wikipedia. Tagging von Inhalten, um die leichter für andere zugänglich zu machen, wie man es zum Beispiel in Flickr anschaut oder Delicious. Das sind alles Dinge, die ins Web 2.0 reingehören. Das ist, Facebook spielt da zum Beispiel gar keine Rolle in dem Ding. Ja? Das kommt überhaupt nicht vor. Weil es auch ein bisschen älter ist schon, diese Karte. Das sind alles typische Web 2.0-Anwendungen, so wie Tim O'Reilly sich das gedacht hat. Und hier unten stehen viele Stichworte, die wir uns zum Teil genauer anschauen werden. Zum Beispiel den Longtail, wenn wir uns noch mal anschauen. Interessant ist der Perpetual Beta. Ich weiß nicht, ob Ihnen das wirklich bewusst ist. Also Software im Web 2.0-Sinn ist eigentlich nie fertig. Die wird dauernd weiterentwickelt, wird bewusst in der Rohversion bereitgestellt und wird, wie da daneben steht, besser, wenn Leute das benutzen. Das heißt, dann wird fortlaufend weitergearbeitet. Und das sehen Sie auf ganz vielen Seiten heutzutage, dass Beta irgendwie fast wie so ein positives Markenzeichen verwendet wird, was ja eigentlich heißt, es ist ein Test-Release von Software. Das kommt aus diesem Artikel hier, der Perpetual Beta. The Right to Remix, da werden wir uns noch intensiv in der Vorlesung mit befassen, Rechte aufgeben, aber nicht komplett aufgeben, da irgendwelche Mischformen zu finden, wo bestimmte Rechte reserviert bleiben, aber nicht unnötig viele. Viele kleine Teile sozusagen lose zusammengebunden. Sie haben vorher schon das Stichwort Aggregation gesehen. Also ich gehe nicht alles wirklich durch. Vielleicht ist das dort hier das Entscheidendste. Es ist an Attitude, not a technology. Es ist also wirklich eine Grundeinstellung, die weit über die Technologie rausgeht, die grundsätzlich einen gemeinsamen Raum des Handelns für viele Menschen bereitstellt, denen man auch zum sehr großen Teil vertraut und einen großen Umfang an Rechten gibt, die Welt sozusagen zu verändern. Ja, woher kommt jetzt das Wort? Das ist, wenn man es jetzt einfach nachverfolgen will, wo es geprägt wurde, dann ist es der Name für eine Konferenzserie, die der Tim O'Reilly, der ein Technologieautor und Verleger ist, die Bücher kennen Sie ja bestimmt alle, der organisiert auch Tagungen und das war eine Serie 2004, 2005, 2006, die hießen Web 2.0, war der Titel für die Tagung. Da gab es auch andere, zum Beispiel Ware 2.0, was hochinteressant ist und auch heute nochmal eine Rolle spielen wird über das geospatiale Web, also die räumlichen Daten im Web. Die Grundidee dieser Web 2.0-Konferenzserie war, gestartet 2004, wie gesagt, da war diese berühmte Dotcom-Blase gerade zusammengebrochen. Das heißt, man hat festgestellt, einerseits, es gibt irgendwie viele Ideen, mit denen man im Internet prinzipiell interessante Sachen machen kann. Andererseits ist es doch nicht so einfach, damit kurzfristig Geld zu verdienen. Da ist ja sehr viel Risikokapital in irgendwelche Internetfirmen geflossen und großzügig ausgegeben worden und dann einfach weg gewesen. Die Frage ist also, wie kann man aus dieser doch frustrierenden Erfahrung zunächst mal was lernen und was sind eigentlich die Eigenschaften dieser Unternehmen, die das und dieser Ideen, die das überleben? Darum ging es in diesen Web 2.0-Konferenzen. Und dieses Stichwort hat sich dann irgendwie total verselbstständigt, indem es die Presse aufgegriffen hat und schnell alles mögliche Web 2.0 genannt hat, oft auch ohne wirklich zu wissen, was sie tun. Die Konferenz, den Web 2.0 Summit, gibt es immer noch. Also jetzt diesen Oktober in San Francisco war gerade die letzte Ausgabe und ich denke, nächstes Jahr wird es auch nach wie vor geben. Sie können also, ich habe die Webadresse auch angegeben hier. Ja, es sind zwei Aspekte, die in dem Web 2.0 drinstecken. Wie gesagt, es ist keine Technologie. Es ist einfach ein Sammelbegriff für ganz viele Dinge, die zum Teil nicht technisch sind. Deswegen habe ich das auch ganz groß da oben geschrieben. Die nicht technischen Dinge, das sind sozialer Aspekt. Zusammenarbeiten, benutzergenerierte Inhalte, User-Generated Content. Das ist ganz sicher ein ganz wesentlicher Teil von Web 2.0, vielleicht das, was man am meisten wahrnimmt. Dahinter stecken aber technische Entwicklungen, die das erst möglich machen. Ganz einfach die Entwicklung der Netzinfrastruktur mit großen Bandbreiten. Warum wir dann eben erst zum Beispiel mit Grafiken und Videos und so weiter arbeiten können. Der Webbrowser ist ein viel komplexeres System geworden, ist inzwischen eigentlich ein komplettes, eigenständiges Betriebssystem fast, auf dem Applikationssoftware, gerade wenn sie mit Ajax und JavaScript geschrieben ist zum Beispiel, laufen kann, die fast so ist wie Standalone-Software. Und alle diese Technologien, die wir uns angeschaut haben, wie PHP zum Beispiel, JSP, JSF, Ajax, Comet, das sind natürlich, und JavaScript natürlich, was hinter allem steht, nicht zu vergessen, das sind einfach Bausteine, ohne die alles das, was wir heutzutage erleben, im Umgang mit den sozialen Medien gar nicht geht. Also zum Beispiel, dass in Netscape irgendwie fortlaufend Realzeit-Meldungen drüber kommen, was jetzt gerade andere von meinen Freunden gemacht haben. Da steckt natürlich JavaScript und sowas wie Reverse Ajax dahinter. Das nochmal aus dem Artikel von Tim O'Reilly, Vergleich zwischen Web 1.0 und Web 2.0. Das Interessante ist, dass da wahrscheinlich eine ganze Menge Begriffe stehen, die Ihnen gar nicht mehr so viel sagen. O-Foto zum Beispiel, also so ein klassischer Fotobestelldienst, aber davon gibt es heute immer noch so einige, ist ein typischer Web 1.0-Dienst. Flickr, dieser Austauschdienst von Menschen, wo Menschen ihre Bilder sozusagen bereitstellen für alle anderen, das ist ein typischer Web 2.0-Dienst. Britannica Online, die klassische Enzyklopädie, die von einem Autorenteam bereitgestellt und gepflegt wird, ist Web 1.0. Wikipedia ist Web 2.0. Also das sind so typische Beispiele, wo man die Dinge gegeneinander stellt. Hier immer ein Produkt, das zentral irgendwie administriert, zum Teil von einer sehr hohen Qualität ist, aber eben irgendwie auf eine Quelle zurückzuführen ist, und auf der anderen Seite Dinge, die in der Gemeinschaft erst entstehen. Das sind alles Dinge, die nicht zurückzuführen sind auf eine Person, die jetzt sozusagen der Autor ist. Sogar das AdSense, das wir uns anschauen, wenn die Werbung, ist auch so, dass die einfach erst entsteht durch den Kontext sozusagen. Ja, die einzelnen Dinge tauchen noch auf, die braucht man vielleicht nicht wirklich durchgehen. Und dafür habe ich auch schon ziemlich viel erzählt. Das sind auch Zitate aus diesem Originalartikel. Also es geht um kollektive Intelligenz im Web 2.0. Und es geht nicht mehr um das Zentrum im Web sozusagen. Die Vorstellung, da ist ein Server, der ist in der Mitte und da steckt sozusagen die Intelligenz, sondern es geht um die Ränder, um die Leute außenrum. Da steckt die Intelligenz. Und das ist das, was wir sozusagen wirklich zum Einsatz bringen. Der Satz hier, Web 2.0 Companies Build Value is a Side Effect of the Ordinary Use of the Application, das ist ein starker Satz und das ist natürlich nach wie vor so ein gewisses Problem. Es gibt zwei Seiteneffekte, die es möglich machen, überhaupt mit Web 2.0 Anwendungen Geld zu verdienen. Das offensichtlichste und klarste ist kontextempfindliche Werbung, sozusagen kontextangepasste Werbung. Das zweite, was schon ein bisschen empfindlicher ist, ist die Sammlung von Daten. Nämlich zum Beispiel eine Datenbank bereitzustellen, mit denen man bestimmte Marketinguntersuchungen machen kann, die man dann wieder für Geld verkaufen kann, wenn man weiß, wofür interessieren sich die Leute gerade im Moment. Hat eine Werbekampagne Erfolg oder nicht? Das sind alles Dinge, die man, wenn man eine Datenbank hat, wie Facebook zum Beispiel, so genauen Einblick in das hat, was die Leute diskutieren, natürlich Geld wert zur Verfügung hat. Das heißt, im Prinzip, also auch aus diesem Artikel von 2004, das Rennen geht darum, Kerndaten sozusagen zu besetzen. Also zum Beispiel Location, also die Ortsdaten, das ist also ein Punkt, warum zum Beispiel Google da ganz massiv mit den Maps gearbeitet hat und heutzutage auch immer noch stark daran arbeitet und Microsoft stark dagegen hält, auch dass man sozusagen der Anbieter ist, wenn man sagt, wo ist denn was, wo ist denn welcher Laden zum Beispiel auf der Welt. Identitäten, das ist eine Geschichte, wo sich Facebook massiv reinhängt, um zu sagen, letztlich wollen wir, dass jeder Mensch sich mit seiner Facebook-Identität sozusagen bekannt macht, seine ganze Kommunikation möglichst darüber abwickeln. Facebook-Adresse wird als ein besonderes Identitätsmerkmal verkauft. Mit den Kalendern, das ist so ein bisschen kompliziert, da gibt es mehrere, aber auch ist auch Google ganz massiv drum am Kämpfen, sozusagen die zentrale Kalenderstelle zu werden. Bei Produktbezeichnern, Produktkatalogen sieht man, dass zum Beispiel Amazon das geschafft hat, bei Büchern einfach den Referenzkatalog bereitzustellen für viele praktische Zwecke. Das heißt, wenn jetzt Amazon zum Beispiel einen Webservice anbietet, mit dem man eben abfragen kann, was zu einer ISBN zum Beispiel die Buchdaten sind, das ist kein Zufall, sondern das liegt daran, dass sie sozusagen ihre Marktposition verfestigen wollen, eben diesen Datenbereich sozusagen, diesen für das Leben wichtigen Datenbereich zu besetzen und einfach derjenige zu sein, der da die Kernkompetenz hat. Ja. Softwareentwicklung heißt, die Software muss permanent verändert werden, täglich abgedatet werden. Das merken Sie bei Facebook auch. Wenn Sie das nächste Mal reingehen, dann ist schon wieder alles anders. Die Benutzer sind Co-Entwickler sozusagen. Man schaut dauernd auf Kommentare der Benutzer und lässt die eventuell sogar wirklich Dinge entwickeln, wie im Open-Source-Modell. Oder mit Apps ist es so, dass Benutzer oder zumindest fortgeschrittenere Benutzer tatsächlich die Software eben erweitern und verändern. Und das bedeutet natürlich viele Dinge, dass man erstens, wenn Sie was von agiler Softwareentwicklung gehört haben, dass das natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt, aber auch, dass die Programmiermodelle eben eher Skriptsprachen werden, ziemlich leichtgewichtig und dass einzelne Einheiten nur ganz lose miteinander gekoppelt werden und nicht ein monolithisches großes Softwaresystem entwickelt wird. Also es ist schon eine gewisse Revolution. Das ist jetzt mehr zur Aufmunterung. 2.0. Dem kommt man irgendwie überhaupt nicht mehr aus. Also wenn man mal jetzt gerade dabei ist, eine Vorlesung vorzubereiten in Web 2.0 und schaut, wo überall 2.0 steht, also der Herr Clement und der Herr Merz haben sich bemüßigt gefühlt, ein Buch zu schreiben, Deutschland 2.0. Das hier ist eine Kampagne, die im Internet ja einen großen Aufruhr sozusagen verursacht hat. Eine Kampagne gegen Online-Überwachung, das ist die sogenannte Schäublone hier, und der Titel war Stasi 2.0. Am lustigsten fand ich dieses Buch, das rausgekommen ist, zu Ötzi 2.0. Also man kommt den wirklich einfach nicht mehr aus. Heutzutage ist alles 2.0. Ein Wort habe ich vorher mal kurz erwähnt. Da steckt ein bisschen Theorie dahinter und auch ein bisschen umstrittene Theorie. Das sollte man sich bewusst machen, was das ist. Das ist dieser Long Tail, der lange Schwanz sozusagen. Es geht also um hier eine Verteilung im gewissen Sinn, wobei es jetzt nicht eine mathematische, statistische Verteilung ist, um die es eigentlich geht, sondern um ein bisschen was anderes. Also das geht zurück auf Clay Shirky ursprünglich und Chris Anderson, der ist am meisten damit bekannt geworden, 2004, die sich mit Unterhaltungsprodukten, also insbesondere Videos und Musik befasst haben und haben festgestellt, und Büchern glaube ich auch zum Teil, festgestellt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Bestsellern sozusagen und den vielen eher wenig bekannten Artikeln. Und das ist dieses Bild hier, der ist nach oben sozusagen die Popularität, also der die Verkaufsrang sozusagen, die Verkaufszahlen angetragen und nach rechts einfach die Produkte in der Reihenfolge ihres Verkaufsrangs. Wenn Sie jetzt an Amazon denken, da wird ja für jedes Produkt gesagt, das ist der Platz Nummer so und so auf unserer Rangliste. Also Platz 1 ist hier und der Platz, was weiß ich, 235.000 oder so ist da rechts. Und da kann man irgendwo eine Grenze ziehen zwischen dem Kopf und dem Schwanz und kann sagen, es gibt wenige Produkte, die einen sehr großen Anteil natürlich des Umsatzes ausmachen. Und dann gibt es die ganz, ganz vielen Produkte, von denen relativ viel letztlich von den Einzelnen immer wenig verkauft wird. Aber zusammen machen die eben nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, produzieren die eben auch ein gewisses Verkaufsvolumen. Es ist klar, dass die großen Geschäfte einfach, die jetzt auf klassischen Handel angewiesen sind, dass die immer in dem Head drin stecken. Die müssen sich auf die wenigen Dinge, die hohe Verkaufszahlen haben, konzentrieren. Das ist ein sehr großes Risiko, irgendein sehr unbekanntes Buch in den Laden zu tun und das möglicherweise dann irgendwann zurückschicken zu müssen. Das ist bloß gebundenes Kapital und Verschwendung von Lagerplatz und so weiter. Die Idee für Online-Sales ist, dass es in den neuen Märkten möglicherweise alles ein bisschen anders ist als in den traditionellen. Also irgendwie diese Kurve gibt es schon in allen Fällen, aber in den neuen Märkten, das versucht dieses Bild hier anzudeuten, könnte es so sein, dass sich das ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Einfach deswegen, weil die Verteilungskosten zum Beispiel sehr niedrig sind, also das ist egal, ob das jetzt ein seltenes Produkt ist oder ein ganz häufig verkauftes. Wenn das bei Amazon automatisch irgendwie aus dem Hochlager geholt wird und mehr oder minder automatisch verpackt, jedenfalls zu gut optimiert verpackt, dann macht es keinen großen Unterschied. Und auch die Suche ist natürlich eine ganz andere. Also während ich sonst im Buchladen gehen muss oder irgendwie zufällig meine Zeitung in meine Besprechung lese und damit auf wenige Produkte sozusagen geführt werde, kann ich mit Suchmaschinen und diesen Empfehlungssystemen, die wir heutzutage haben, sehr schnell sehr exotische Produkte finden, die meinen Bedürfnissen vielleicht auch genauer entsprechen. Umgekehrt ist es auch so, dass es für die Hersteller interessanter wird, exotische Nischenprodukte zu machen, weil sie eine Chance haben, über das Internet eben über neue Distributionskanäle, ohne jetzt groß Geld in Werbekampagnen investieren zu müssen, zum Beispiel schlicht und ergreifend dadurch, dass sich rumspricht über irgendwelche Blogs und Foren, ihr Produkt zu platzieren, wenn das wirklich gut ist. Das heißt, die Theorie, die hinter dem Long Tail steckt, ist im Internet im Online-Markt steckt sozusagen ein ganz wesentlicher Teil des Volumens, ein sehr großer Teil des Volumens in diesem gelben Bereich, in dem langen, flachen Teil. Das kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so ist. Es ist zumindest eine faszinierende Idee und es scheint ja auch so ein bisschen nachvollziehbar zu sein mit dem, was man erlebt. Ob es jetzt wirklich von der Ökonomie her belegbar ist, das ist, glaube ich, ein bisschen umstritten. Es gibt ja schon immer solche Verteilungen, die klassische Pareto-Verteilung, man sagt so 20% der Produkte machen 80% dessen, was unseres Umsatzes aus. Und wenn man empirische Untersuchungen anschaut, dann ist es schwierig, zumindest jetzt einen klaren Beleg für diese Longtail-Theorie zu finden. Aber zumindest ein Gedanke ist es schon, irgendwie den zu verfolgen, irgendwie es wert ist. Das ist ein anderes Bildchen, das man häufig trifft. Ich will es jetzt natürlich nicht diskutieren, es sollte bloß ein bisschen daran erinnern, wie vielfältig die Landschaft ist und dass es eben, wenn wir von Web 2.0 reden, eine Conversation, eine weltweite Diskussion, ein Gespräch, ein gemeinsamer Dialog ist, der weit über bloß diese sozialen Netze rausgeht. Ja, die sozialen Netze sind hier also irgendwie so ein Blatt in dieser großen Blume. Aber es gibt eben ganz viele andere Dinge, die meisten haben, kennen sie natürlich irgendwie, wenn sie da mal genau reinschauen. Also hier steht YouTube zum Beispiel, oder dort oben stehen die Wikis, da steht Flickr, dort oben steht WordPress zum Beispiel. Ganz viele Dinge, die man kennt und die auf einer sehr großen Wiese sozusagen jeweils ihre eigene Nische sich dort suchen. Und das ist nur ein Versuch, das mal so ein bisschen zu visualisieren. Es kommt aus dem Marketingbereich, wo man eben für Firmen auch versucht herauszufinden, welche Medien sind denn potenziell für mich interessant. Und man sieht, das ist ein extrem weit gespanntes Feld, auf dem diese ganze Diskussion sozusagen stattfindet. Ja, das Wesentliche dabei sind natürlich schon die sozialen Netze, weil die an den Kern des Ganzen gehen und das ist vielleicht das, was im Moment auch sich am meisten in den Vordergrund schiebt, die sozialen Netze das sozusagen auf den Punkt bringen, was das Wesentliche an Web 2.0 ist. Aber ich habe, glaube ich, klar genug gemacht, dass es viele andere Dinge gibt, die da drumherum angeordnet sind und gleiche Ideen auf anderen Gebieten machen, zum Teil auch integriert werden mit den sozialen Netzen. Die kennt man inzwischen. Alle diese sozialen Netze, es sind nicht viele da, um eine Umfrage zu machen, aber es ist immer wieder ganz interessant, das auszuprobieren, wer in welchem sozialen Netz ist, wenn Sie mir bloß einfach mal Feedback geben, wer von Ihnen ist denn noch in irgendwie StudiVZ oder sowas? Gar keine mehr, sehr gut, sehr interessant. Wer ist in Xing? Ah, immerhin, LinkedIn? Okay, das sind also dann so professionelle Nischenprodukte. Wer ist in Facebook? Alle, genau. Also, das Interessante ist, ich habe die gleichen Fragen hier immer mal wieder gestellt und das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre her. Da war es genau andersrum. Da waren also war StudiVZ und Lokalisten zum Beispiel, waren die, wo eigentlich alle drin sind und Facebook haben sich ein oder zwei gemeldet. Total exotisch. Das heißt, das ist ein Geschäft, das sich auch verändert. Darum lohnt es sich vielleicht ein bisschen auf die Geschichte zu schauen. Also angefangen hat das alles mit diesen ja, Jahresbüchern, die irgendwelche Schulen und Universitäten machen. Und das kennt man ja heute noch, der Jahresbericht vom Gymnasium, da steht halt alle drin, mit denen man gemeinsam Abitur gemacht hat. Und dann gibt es irgendwie diese Klassentreffen und da, um die zu organisieren, da ist das eigentlich zunächst mal entstanden. Also in Deutschland ist zum Beispiel Stay Friends ja eine Plattform, die genau das immer noch adressiert und nach wie vor existiert und denke ich auch irgendwie einen Zweck erfüllt. Der wesentliche Schritt in der Entwicklung der sozialen Netze ist, von der Dokumentation existierender Beziehungen wegzugehen, dahin, dass man sozusagen neue Beziehungen entdeckt oder Beziehungen, die sozusagen nur ganz implizit irgendwie schwach da waren, dann explizit auch dokumentiert und zu einem ja, neuen Kommunikationsmedium macht. Das ging auch damit los, dass man gesagt hat, naja, ich habe auf einen einfachen Baukasten, mit dem ich mich präsentieren kann. Meine Homepage sozusagen zu schreiben, war früher nicht so einfach. Das war myspace.com zum Beispiel. Das ist mein Raum, sagt es ja schon. Da präsentiere ich mich und meine Vorlieben, meine Musik, was weiß ich. Meine Bilder natürlich, was man Facebook ja auch macht. Das war zunächst mal so diese Grundidee. Die ist ganz deutlich untergegangen. Also MySpace ist in Europa nie so richtig ganz bekannt gewesen, aber ist in den USA der ganz große Gegenspieler von Facebook über lange Jahre gewesen. Wenn Sie in Statistiken schauen, der Webbeobachter Alexa und wer das alles macht, dann sehen Sie richtig, dass der Verkehr auf MySpace deutlich nach unten geht, der Facebook genau deutlich nach oben. Also sowohl die Benutzerzahlen als auch der Verkehr. Weil MySpace eben auch so ein bisschen schon noch Web 1.0-mäßig denkt. Da ist meine Seite ist mein Castle und die anderen sollen zu mir kommen und schauen. Es ist nicht Web 2.0-mäßig wirklich verteilt. Ja, die Mechanismen brauche ich nicht erklären, mit den, wie man Freunde etabliert und dass das Netz dann eben solche Dinge macht, wie Verbindungen zweiten Grades oder dritten Grades zu verfolgen, die mit vorzuschlagen, einem die Möglichkeit überhaupt zu geben. Also zum Beispiel Xing macht es sehr schön zu sagen, was wäre denn, wenn man denjenigen nicht als Freund hätte, was gäbe es denn da so für Ketten? Das ist inzwischen ein richtiges Geschäft und auch ein Geschäft, das mit sehr viel Risiko behaftet ist. Also StudiVZ, wie wir vorher gerade gesehen haben, ist gar keiner mehr drin. Dafür hat noch 2007 Holzbrink mehr als 50 Millionen bezahlt, um das zu übernehmen, weil man gesagt hat, das ist die Plattform, mit der man an junge Leute rankommt. Also sehr kritisch. Facebook ist natürlich, wie gesagt, der Marktführer. Über die Geschichte von Facebook braucht man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel zu erzählen, seitdem es diesen schönen Film gab, dann, The Social Network, in dem das ja alles nochmal aufbereitet wurde, inklusive der Streitigkeiten, die es da gab. Also Mark Zuckerberg ist derjenige, der das Ganze vorangetrieben hat und der Ausgangspunkt war eigentlich mehr so ein Streich irgendwie, so eine Gaudi, wo man Studentenfotos miteinander vergleichen konnte und irgendwie nach der hübschesten Studentin suchen konnte, Studenten mit Tieren vergleichen und solche Dinge. Aber auf der Basis dieses Codes und dieser Ideen, die dafür für dieses Spielzeug entwickelt wurden, ist eben dieses Facebook für die Harvard-Studenten entwickelt worden, was quasi eine Online-Version der Klassenlisten für die einzelnen Häuser in Harvard war. In Harvard hat sich das als wirklich die Plattform dann relativ schnell etabliert und schrittweise haben andere amerikanische Universitäten das übernommen. Und das ist jetzt eine interessante Sache. Wir sind jetzt 2011, es ist genau 5 Jahre her, dass das sich aus dem amerikanischen Universitätsbereich rausbewegt hat und sozusagen für jeden geöffnet wurde. Übrigens erst ab 13 ist das offiziell auf. Das ist auch der Grund, warum vor ein paar Jahren noch das hier so als exotisch gegolten hat, weil es eben stark US-lastig war und vor allem dort auf die Universitäten konzentriert. Die haben dann in Europa ganz geschickt angefangen, zumindest erst bei Cambridge und so mit dazu zu kriegen und Oxford, die ganz großen Universitäten, unsere nicht. Dann eben jetzt eine öffentliche Plattform draus gemacht. Ich habe ein bisschen aktuelle Zahlen gesucht, also derzeit sind es 800 Millionen aktive Teilnehmer, die dort registriert sind. Und wenn man Alexa.com schaut, das ist ja so ein Dienst, der den Verkehr auf Webseiten verfolgt. September 2006 noch war es auf dem Rang 60 bei Alexa. Jetzt, gerade aktuell, ist es weltweit Traffic Rank 2, also die zweitmeist besuchte Webseite der Welt. Nummer 1 ist Google, kommt, ist klar. Und in Deutschland ist es auch Platz 2 und es sind 8 Länder, in denen das Rang 1 ist. Also es sind auch ein paar Zahlen, die ganz beeindruckend sind. So, das hört jetzt 2010 auf bei 500 Millionen, jetzt 2011 sind wir bei 800 Millionen. Also es muss man da eigentlich hier weiterzeichnen. Kurve geht also dramatisch weiter, schaut nach einem exponentiellen Wachstum eigentlich aus. Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, das ist jetzt aus Alexa wirklich von paar Tagen rausgeholt, die Regional Traffic Ranks, und da sieht man die Länder, in denen es Rang 1 ist und die, in denen es Rang 2 ist. Also in Deutschland und Vereinigten Staaten ist es Rang 2. Und die Länder, die Facebook sozusagen auf Platz 1 haben, sind vielleicht welche, an die man gar nicht so richtig denken würde, zum Beispiel die Philippinen oder Indonesien oder Kolumbien. Dort ist das Facebook also noch ein Stück populärer als bei uns oder in den USA. Die Features kennt irgendwie auch jeder, da braucht man auch nicht so viel drüber reden, aber es ist doch ganz interessant, dass viele Dinge in Facebook rein integriert werden, die ja sozusagen Versuche sind, andere Plattformen mit zu integrieren. Also sowas wie Bildertauschbörsen gibt es ja zunächst mal auch, also es gibt ja Flickr und ähnliche Dienste, die wirklich spezialisiert sind auf Bilder. Facebook hat das vom Volumen her schon längst abgehängt, wahrscheinlich nicht von der Qualität, das ist noch was anderes. 250 Millionen Fotos werden derzeit jeden Tag hochgeladen. Das ist unglaublich. Die Facebook-Plattform ist für uns als Programmierer natürlich interessant, bei der man also eine Entwicklungsplattform hat, mit der man Apps schreiben kann, zum Beispiel auch in PHP oder JavaScript, die wir ja, angeschaut haben. Das hat im November 2007 schon 7.000 Anwendungen gegeben. Jetzt geben sie die Zahl der Anwendungen nicht mehr an, sondern sagen Anwendungen plus integrierte Webseiten, also die zum Beispiel so einen Like-Button haben, sind 7 Millionen derzeit. Die finanzielle Seite war immer so ein bisschen schwierig. Das wusste man nicht genau, ob die Geld verdienen oder nicht. Also man weiß es eigentlich auch immer jetzt noch nicht so richtig. Das wird man nächstes Jahr wohl wissen müssen, weil für nächstes Jahr der Börsengang geplant ist und da müssen die Zahlen ja besser offengelegt werden. Man weiß, dass 2007 Microsoft 1,6% davon gekauft hat und 240 Millionen dafür gezahlt hat, was so ein bisschen Hochrechnen erlaubt, dass im September 2009 wohl das erste Mal einen positiven Cashflow wirklich gab, als man angefangen hat, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Der geschätzte Wert des Unternehmens sind 100 Milliarden Dollar im Moment. Das ist so ein, aber gut, was so Finanzleute schätzen, das weiß man natürlich nicht immer. Ja, also das ist jetzt immerhin der Stand. 13. Juni wurde diese Geschichte gemeldet. Ja, was hat das eigentlich mit Multimedia zu tun? Also klar ist es, wenn ich Multimedia betreiben will, wir haben ja Multimedia im Netz ja als Thema, habe ich natürlich Bilder, habe Hintergrundmusik vielleicht auch oder auch Musik, die mir gefällt, als Bestandteil meines Profils irgendwie. Oder Videos, YouTube-Videos kennt man ja. Interessant wird das vor allem dann, wenn das Copyright bei den Benutzern liegt. Also wenn jemand, das kennen Sie auch, das Problem, wenn jemand anfängt, kommerziell produzierte Musik hochzuladen, dann kommt man schnell eben in Rechte-Schwierigkeiten. Wenn es aber selbst produzierte Musik ist, schon selten, aber selbst gemachte Videos und Fotos sind, dann ist das Copyright ja zunächst mal beim Benutzer und dadurch tut sich hier auch ein sehr großer Bereich auf. Das war ursprünglich auch ein Bereich, in dem MySpace ganz stark aktiv war. MySpace hat sich dann auch ein bisschen spezialisiert, ist da auch noch sehr relevant, wenn es nämlich wirklich um Musik geht, also darum, dass jemand wirklich selber Musik macht und die bereitstellen will. Da ist es vielleicht immer noch die interessante Plattform. Ja, also die Medien bestehen aus benutzergenerierten Content, da muss man es natürlich finden und suchen können. Was Sie alle wissen und kennen, ist das Tagging. Wir werden uns mit Metadaten auch nochmal ausführlicher in der Vorlesung befassen. Da gibt es ja diese zwei grundlegenden Ansätze, mit Metadaten sozusagen systematisch irgendwie zu generieren, indem jemand wirklich, der es bereitstellt, eben sagt, was ist denn jetzt das für ein Stück Medium, was ist da drauf auf dem Bild, bei Musik, was ist das für ein Musikstil. Was eben immer schwierig ist, der Begriff der Folksonomy, der ist bewusst gegen die Taxonomy sozusagen geprägt worden, der funktioniert einfach dadurch, dass Leute die Tags frei vergeben, die nicht systematisch angeordnet sind, die aber dann in der Masse sozusagen doch einen guten Hinweis geben, Dinge zu finden. Das da ist von Flickr eine All-Time Most Popular Tag Cloud. Also die Tag Clouds sind ein bisschen weniger bekannt oder weniger populär, aber wahrscheinlich immer noch bekannt. Das war eine Zeit lang so der ganz große Hit. Also je beliebter, desto größer geschrieben. Ja, wenn man jetzt überlegt, was da eigentlich passiert, dann wird schon eine Menge an ökonomischen Gesetzen irgendwie auch auf den Kopf gestellt. Es geht um eigentlich ganz andere Ansätze im Vergleich zum Kaufen. Normal ist es ja so bei der Ökonomie, dass man sich denkt, ich tausche irgendwas, weil wir wechselseitige Bedürfnisse haben. Also, weil das einfacher ist, die Bedürfnisse irgendwie gegenseitig auszugleichen, hat man das Geld erfunden. Aber im Prinzip ist Kaufen eigentlich so ein gegenseitiges Erfüllen von Bedürfnissen. Ich kann was, was der andere braucht, oder habe was, was der andere braucht, und umgekehrt, und dann tauscht man das eben aus. Das ist das klassische Kaufen. Bei Medien könnte das aber ein bisschen anders sein. Denn Erstens, es gibt natürlich da auch gegenseitige Bedürfnisse. Es ist so, dass ein Künstler irgendwie anerkannt werden will und vielleicht auch Geld verdienen will und dass der Kunde ein Bedürfnis hat, unterhalten zu werden. Aber in einem sehr weiten Bereich ist es so, dass der Künstler gar nicht unbedingt direkt davon Geld verdienen will, jetzt diesem einen Mal, wo sein Bild angeschaut wird, seine Musik gespielt wird, sondern dass es ihm zunächst mal darum geht, eine gewisse Bekanntheit zu erreichen, ein gewisses Feedback auch für das zu tun, was er kriegt. Das heißt, es funktioniert ein bisschen anders als der reine klassische Kaufmarkt. Insbesondere, wenn es jetzt Amateure sind, die Inhalte produzieren, dann kommen wir noch in einen viel interessanteren Bereich. Die wollen gar nichts mehr verdienen. Die wollen tatsächlich nur in Bekanntheit und irgendwie in einem gewissen Status bezahlt werden. Wenn Sie an die vielen, vielen Open Source Software-Entwickler denken, die verdienen, nur die wenigsten davon verdienen damit irgendein Consulting-Unternehmen oder Service-Unternehmen drumherum Geld. Sehr viele machen das eigentlich vielleicht nur, weil sie was Gutes tun wollen, weil es ihnen Spaß macht und weil sie eben irgendwie einen gewissen Status daraus auch beziehen, wenn sie eben innerhalb dieser Community eine gewisse Anerkennung haben. Das ist was ganz, ganz Neues, was also von der normalen Ökonomie eigentlich nicht wirklich erfasst wird, von den normalen ökonomischen Gesetzen. Insofern geht das viel weiter als das, was jetzt die reine Technologie auslöst. Die Technologie ist da bloß so ein Katalysator. Sowas wie Wikipedia ist durch die Technologie vermittelt, hat aber einfach eine Dynamik, die ja einfach momentan von dem, was wir sonst an Gesetzen sozusagen kennen für die Ökonomie, nicht erfasst wird. Ich gehe durch verschiedene solche Dienste jetzt mal durch. Also wir haben die sozialen Netze gehabt, dann haben wir natürlich das Tagging gehabt, mit denen wir Dinge wiederfinden. Die nächste Stufe ist, dass man nun natürlich sozusagen auf einer Meta-Ebene Web-Inhalte taggt und sowas wie Bookmark-Sammlungen bereitstellt. Klassiker wären hier Delicious oder Dick.com zum Beispiel. Ja, auf verschiedene Effekte bewirkt. Manche Sachen haben nicht so wirklich funktioniert, also zum Beispiel, dass man seine eigenen Bookmarks auf den Server überträgt immer und die damit synchronisiert, das macht, glaube ich, kaum jemand. Aber was passiert ist, dass über solche Bookmark-Sammlungen ganz schnell Popularität in kürzester Zeit auf relativ unbekannte Sachen gezogen werden kann. Also da gibt es ein nettes Overview-Paper dazu auch. Ein Problem ist natürlich auch, wenn eine Webseite, die vielleicht ein privater Server ist, der irgendwo im Keller steht, wenn die plötzlich weltweit bekannt wird und relevant wird und abgefragt wird, dann bricht die natürlich innerhalb kürzester Zeit zusammen. Also da haben wir auch ein gewisses Problem, dass wir uns selber eingefangen haben, das vielleicht durch die Cloud wieder weggenommen werden kann, durch Cloud Computing. Ja, ein Medium, das wir auch irgendwie alle benutzen, zumindest passiv, manche auch aktiv, sind die sogenannten Blogs. Ich habe mir sogar echt eine Definition gesucht. Da gibt es auch wissenschaftliche Bücher, in denen schon steht, was ein Blog ist. Wir wissen es eigentlich so ein bisschen. Traditionell kommt ein Blog eigentlich immer daher, dass man irgendwas gefunden hat, irgendeinen Link und dazu einen Kommentar schreibt. Man hat seine eigene Seite, wo man zu irgendeinem Ereignis oder meistens einem Link im Web sagt, jetzt, da war jetzt irgendwas, das kommentiere ich. Und dann kommentieren andere dazu. Technisch ist ein ganz einfaches Content-Management-System, ist ein Hauptgrund, warum viele Leute Blogs betreiben, weil es so umständlich ist, eine Webseite zu machen und dort immer irgendwie Inhalte einzupflegen. Historisch kann man es so zurückfolgen, auch den Begriff, dass das wohl das erste Mal so 97 benutzt worden ist. Damals hat man noch nicht Blog gesagt, sondern Weblog. Die Abkürzung Blog kam dann kurz später. Und seit 2002 ist das ein Begriff, mit dem wirklich sozusagen die breite Öffentlichkeit was anfangen kann. Also man muss sich das immer wieder bewusst machen. Wir reden bei allen diesen Dingen von maximal den letzten 10 Jahren, in vielen Dingen nur den letzten 5 Jahren, in denen sich was entwickelt hat. Also die Zeit verläuft. Man spricht ja von dieser Internetzeit, die viel schneller verläuft als im normalen Leben. Also wenn Sie anschauen, Automodelle oder irgendwie sonst was, was in der Industrie passiert, dass jemand 10 Jahre das gleiche Auto fährt, ist ganz normal und die Modellzyklen werden zwar auch schneller, aber da reden wir immer von vielen Jahren, bis sich was tut und hier geht es unglaublich schnell. Ja, WordPress und Blogger brauche ich nicht bewerben, das wissen wahrscheinlich alle. Wichtig ist als ein Phänomen, das mit den Blogs erst entstanden ist, sind diese sogenannten Permalinks. Das heißt, die Möglichkeit, einen Link über so eine Plattform zu schaffen, über den eine Information, die irgendjemand auch nur ein bisschen was geschrieben hat, über sehr lange Zeit zugreifbar wird. Das ist auch ein sehr großer Vorteil von den Blogs. Wenn ich irgendwo eine Homepage bei irgendeinem Provider habe und dort meine Sachen ablege, dann geht die Firma pleite oder ich kriege einen billigeren Provider oder sonst was und ich ziehe um und schon ist meine Adresse nicht mehr erreichbar. Hier habe ich Permalinks, was ja zum Beispiel auch in Wikipedia inzwischen eine ganz wichtige Sache ist, dass ich einen Permalink auf jede Zwischenversion von Wikipedia erzeugen kann und das abrufen. Blogs gibt es natürlich nicht nur als reine Texte, sondern Videoblogs oder Fotoblogs oder mobile Blogs. Und das Ganze ist durchaus natürlich eine kritische Situation, weil man damit eine sehr freie Plattform geschaffen hat. Also gerade jemand wie WordPress oder so, schafft natürlich eine Plattform, bei der die Gefahr besteht, dass dort auch ungesetzliche Dinge verbreitet werden, dass das für Propaganda benutzt wird, dass es für Werbung benutzt wird. Das heißt, so die Pressefreiheit ist da so sehr an ihrem Rand sozusagen angekommen, am liberalsten Rand. Auch von der Medientheorie her ist das Blog was, was es bis jetzt noch nicht so richtig gab. Also ich habe ein paar Gedanken aus der Literatur herausgesucht. Der eine Gedanke ist dieses schwingenden Mediums, also ein Oscillation-Medium. Das heißt, wir haben traditionellerweise geschlossene und offene Medien. Geschlossenes Medium ist eine Zeitung oder ist eine Webseite, die im Prinzip so ein Kosmos in sich ist. Also wenn man die LMU-Webseiten anschaut, dann sind die meisten Verweise sind auf andere Teile der LMU und ein paar Sachen gehen, ein paar wenige gehen raus. Wenn Sie sowas wie Dick anschauen oder Delicious, dann ist das eine genau entgegengesetzte Sache. Das ist ein komplett offenes Gebilde, auch zum gewissen Grad. Wikipedia ist jetzt irgendwo dazwischen, aber also gerade bei den Bookmark Collections ist auffällig. Das sind vorwiegend Referenzen nach draußen. Und so ein Blog ist eigentlich was das schwingt zwischen beiden. Normalerweise ist der Impuls um für so einen Blog-Eintrag irgendwas, was von draußen kommt, also ein Link irgendwie. Dann schreibe ich aber was dazu und am Schluss schreibe ich dann vielleicht auch wieder Links nach außen. Das heißt, auch als Leser bin ich sozusagen irgendwie in diesem Wechselspiel immer, dass ich einerseits den Gedanken von dem Blogautor lesen will, seinen nächsten Artikel lesen will, in der Welt sozusagen dieses Bloggers mich bewegen will. Oder andererseits auch wieder rausgeschmissen wird auf irgendwelche externen Quellen, die vielleicht auch interessant sind, wo ich dann eben verloren gehe, also dieses berühmte Surfen. Das heißt, wir haben an der Stelle tatsächlich über diese Hypertextualität sowas wie eine Schaffung eines neuen Mediums. Also nicht weder ein geschlossenes wie ein Verzeichnis, noch ein offenes, geschlossenes wie eine in sich geschlossene Welt, noch ein offenes wie ein Verzeichnis, sondern was einen so dazwischen hin und her wirft. Man kann es auch noch weiter treiben. Beim Bloggen ist es ja so, dass man aufgefordert wird und das einen wesentlichen Teil von manchen Blogs auch ausmacht, dazu kommentieren. Das heißt, wir haben einen Dialog, der dort geführt wird und wir kommen sozusagen in so ein Mischgebilde zwischen Lesen und Schreiben rein. Das ist also, wir wissen, was Lesen ist, wir wissen, was Schreiben ist. Normal gibt es viel mehr Leute, die lesen und ganz wenige, die schreiben. Und in dem Fall ist es so, dass das Schreiben quasi eine direkte Fortsetzung des Lesens ist. Deswegen schauen die Dinge manchmal auch ziemlich unüberlegt und schlecht geschrieben aus, weil eben die so spontan reingeschrieben werden. Aber es ist irgendwie eine neue Kulturtechnik, die da auch entsteht, dass sozusagen jeder sich als Autor in dem Sinn versteht, während er liest. Also sowas ist ein Mittelding zwischen Lesen und Schreiben, kann man als eine Technik sehen. Und umgekehrt heißt es natürlich für viele, die Blogs betreiben, um in der Hoffnung, dass sie damit jetzt irgendwas der Welt verkünden können, dass die umgekehrt eben diese Kultur auch nicht wirklich ganz verstehen, weil ein Blog eben kein Medium ist, so richtig und nicht so gut funktioniert als eine Plattform, um andere Leute zu belehren, sondern im Wesentlichen eine Teilhabekultur hat. Das heißt, man muss auch dem zuhören, was die Leute machen und letztlich entsteht das durch die Bekanntheit und Beliebtheit des Blogs, das heißt durch die Reaktionen der anderen Leute. Es ist eine Kultur, die sich selber organisiert und die schwer durch einen Blog so richtig zu beeinflussen ist. Das hat wieder was mit dem Longtail zu tun. Ist von Technorati, von vorigen Jahr stand der State of the Blogosphere, gibt es so einen Bericht jedes Jahr. Worüber wird denn überhaupt gebloggt? Und man sieht, es wird quasi über alles geblockt, so ungefähr. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, es gibt die ganz, ganz zentralen Themen. Klar, es sind Geschäftsthemen, insbesondere bei Selbstständigen. Also diese farbigen Balken sind verschiedene Arten von Nutzern. Das sind Selbstständige, Firmennutzer, Teilzeitbeschäftigte und reine Amateure, sozusagen reine Hobbynutzer. Die roten sind also die Amateure, die hellblauen zum Beispiel, die Selbstständigen natürlich reden über Geschäftsfragen, die Selbstständigen besonders viel und über persönliche Personal Musings, wie es hier so schön heißt, über irgendwelche Hobbys reden natürlich die Hobbyteilnehmer besonders viel. Aber es ist insgesamt vergleichsweise gleich verteilt. Das heißt, wir haben, Technologie ist ein bisschen stärker vertreten, klar, bei so einem technischen Medium. Aber wir haben insgesamt ein sehr, sehr breites Spektrum, wo man keine richtigen Schwerpunkte sehen kann. Auch da gibt es natürlich wieder Suchmaschinen, ich weiß nicht, ob die überhaupt so richtig bekannt sind. Technorati zum Beispiel ist eine Blog-Search-Engine, da gehen wir jetzt schon in die Richtung von Aggregation, die eben versucht, Themen aus den Blogs zusammenzusammeln und daraus ein neues Medium zu schaffen. Blog-Search von Google zum Beispiel auch. Und da gibt es natürlich auch Versuche mit den klassischen Medien, Multimedia, Musik zum Beispiel, entsprechende Medien zu schaffen, die zum Beispiel allein die Blogs über Musik aggregieren, analysieren, zusammensammeln, wie oft wird zum Beispiel ein Musikstück referenziert, wie oft wird darüber geschrieben und dieses dann eben wieder in eine eigene Nachrichtenform sozusagen bringen. Also die Hype-Maschinen zum Beispiel, die analysiert, was Leute über Musik schreiben und daraus dann sozusagen die neuesten Trends sichtbar macht. Das sind alles Dinge, die eben auch mit diesem Longtail zu tun haben, die nur über Internettechnologien wirklich möglich sind, weil sonst dieser Überblick überhaupt nicht bestehen kann, dass man das weiß. Sonst hat man halt nur die Verkaufszahlen und die klassischen Top Ten, was ein sehr, sehr bescheidener Blick auf die Welt ist. Ja, von den Blogs geht es zu den Microblogs. Ein Microblog ist der Fachbegriff für Dinge, wo man was ganz Kleines sozusagen nur bloggt, was nur ein paar Zeichen umfasst. Also das klassische Beispiel heutzutage ist Twitter. Entstanden ist der Begriff 2005 sowas in diesem Blog Anarchaia. Da ist der Begriff Tumblelog zunächst mal dafür geschrieben worden. Also ein Stream of Consciousness, wo man einfach ein kleines Stück rausschickt, was jetzt nicht unbedingt das ein eigener Artikel sein soll, wie es beim Blog ist. Und die bekannteste Plattform zunächst mal, dort ist Tumblr, kommt auch von dem Tumblelog. Ist weltweit auch immer noch ein sehr, oder nicht immer noch, sondern auch zunehmend mit hohen Teilnehmerzahlen bekanntes Medium. Bekannter noch, ein Stückchen drüber ist natürlich Twitter, auch gerade in Europa bekannter. Stammt alles um 2006, 2007. Ist insbesondere deswegen spannend geworden, weil man das sehr gut über mobile Geräte natürlich auch bedienen kann. Das ist tumblr.com, also wenn Sie die Plattform nicht kennen, lohnt es sich vielleicht da mal hinzuschauen. Was sich auch verändert, dadurch, dass wir Blogs und Microblogs haben, insbesondere dass wir Microblogs haben und diese kurzen Status-Updates, die ja in zum Beispiel in Facebook auch integriert sind, ist, dass wir uns sehr viel mehr in Richtung Realzeit bewegen. Das heißt, das hier ist ein Screenshot, den ich vor, glaube ich, 2 Jahren oder wann das war, gemacht habe, steht irgendwo ein Datum, als die Studentenproteste hier waren an der LMU und die Hörsaalbesetzung hier drüben, ja, gegenüber im Adimax, wo man also wirklich sozusagen über Twitter mitverfolgen konnte, ganz aktuell, was denn tatsächlich jetzt passiert, dass die Sportfreunde Stiller im Adimax spielen oder so. Das ist natürlich auch wieder was ganz Neues, dass das Web sozusagen mit Realzeitinformationen gefüttert wird, von den Rändern her. Und ist mit Sicherheit auch noch nicht wirklich zu Ende gedacht, was das alles auch im Geschäftsbereich bedeutet. Also zum Beispiel kann man natürlich in dem Moment, vor allem wenn man das Internet of Things ernst nimmt, dass es einzelne Produkte, einzelne Objekte, die Identifikatoren tragen, die vielleicht auslesbar sind, wenn sie irgendwo aus dem Regal genommen werden oder durch die Tür gehen, dann kann natürlich sowas wie ein Vertriebsnetz erkennen, dass bestimmte Dinge plötzlich in einem bestimmten Stadtviertel, in einem bestimmten Land populär sind, dass sie anfangen auszugehen. Man kann also in Realzeit als Hersteller auf sowas wirklich reagieren. Realzeit-Internet-Anwendung hat zum Beispiel, finde ich ganz, ganz interessant, dieses Houdini-System. Das ist zum Beispiel dafür, wo eben versucht worden ist, mit der neuesten Technologie Politik zu machen. In der Wahlkampagne von Obama, also M natürlich, Obama haben sie in den Wahllokalen Leute aufgestellt, die die Wählerlisten beobachtet haben und betrachtet haben, wer sozusagen abgehakt worden ist, als hat schon gewählt. Die wussten natürlich nicht, was er gewählt hat, aber dass er gewählt hat. Das ist eine Sache, die offensichtlich in den USA eine zulässige öffentliche Information ist. Das darf man beobachten. Und die standen mit dem Handy daneben und haben die Information, dass der Betreffende gewählt hat, in ein Online-System eingegeben. Und damit wurden die Anruflisten der Kampagne gesteuert. Also die haben lange Listen von Leuten, die sie am Wahltag anrufen, um sie darauf aufzufordern, dass sie zur Wahl gehen. Das sind natürlich besonders Leute, von denen man hofft, dass die für die eigene Partei stimmen. Und die Optimierung bestand darin, dass man die schon gewählt haben, nicht mehr anruft. Und da funktioniert natürlich nur wirklich Realzeitübertragung. Und das ist auch ein System, das ohne Realzeit-Online-Medien eigentlich nicht wirklich gut vorstellbar ist oder zumindest einen großen Aufwand produziert. Podcasting ist vielleicht bekannt genug, insbesondere mit der Vorlesung und dem eigenen Podcast machen. Steht also nur der Vollständigkeit halber drauf. Letztlich ist Podcast technisch in der Regel ein Newsfeed, RSS-Feed oder Atom. Eins von beiden sind die beiden bekannten Standards, die man mit verschiedenen Browsern beobachten kann, insbesondere eben dann mit speziellen, wie zum Beispiel dem iTunes. Sehr häufig ist bei Podcasts natürlich das User-Generated Content, in dem Fall hier vom Vorlesungspodcast ist es so halb professionell, würde man sagen, aber insbesondere Audio-Podcasts haben auch wieder eine komplett neue Form von Medium eigentlich erzeugt, weil man sozusagen Hörfunk mit dem minimalen Aufwand, nämlich irgendwie einem Laptop und einem guten Mikrofon und einer ganz einfachen Software produzieren kann in einer Qualität, die durchaus ein sehr großes Medium, ein großes Publikum erreichen kann. Und bestimmte Podcasts sind ja dann auch innerhalb kürzester Zeit sehr bekannt geworden. Also wir sind zum Beispiel jetzt unser Haus-Uni-Podcast, stammt ja von einer Journalistin, die also diese Tonspurforschung von einer Journalistin, die einfach durch ihren eigenen Podcast in München so bekannt geworden ist, dass sie dann solche Aufträge gekriegt hat, wirklich professionelle. Spannend wird es, wenn die Firmen sich darauf einlassen. Also das ist natürlich eine Versuchung und wird ja auch gemacht, sowohl bei Blogs, bei Podcasts, als auch bei sozialen Netzen, dass Firmen anfangen, dort präsent zu werden. Also zum Beispiel einen Blog zu machen über die Informationen mit Informationen über die Firma, irgendwelche Produktkampagnen und vielleicht auch Kundendienst darüber abzuwickeln, Servicekanäle darüber aufzubauen, dass der Firmenchef zum Beispiel seinen eigenen Blog betreibt, so wie die Bundeskanzlerin ihren Videoblog hat, hat dann irgendwie der Siemens-Chef so auch seinen Blog, was durchaus nicht unproblematisch ist, weil die Firmen in der Regel nicht von der Organisationsstruktur nicht dem entsprechen, was hinter so einer Attitüde, wie man so gesagt hat vorher, hinter der Einstellung beim Web 2.0 steht. Das heißt, es ist ja eine sehr zentrale Organisation. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Blog offen ist, ist er natürlich auch offen für Image-Kampagnen. Also wenn das ein großer Konzern ist, wird sich dort natürlich Attack oder wenn es Umweltfragen gibt, Greenpeace oder so einmischen und man dann umgehen können muss. Was auch passiert ist, dass gerade bei internen Blogs in Firmen, wenn man da sagt, also es wird jetzt, wenn es aktuelle organisatorische Dinge dort diskutiert, dass dann plötzlich Dinge öffentlich gemacht werden, die eigentlich nicht öffentlich werden sollen, zum Beispiel Mobbing von einzelnen Mitarbeitern plötzlich in so einem Blog passiert, das auch, also nicht erfunden, sondern tatsächlich passiert, dass es plötzlich ziemlich emotionale Diskussionen gibt, das kennen Sie auch aus Foren, dass die manchmal gewaltig hochschwappen in einer Art und Weise, wie es eigentlich der Sache gar nicht entspricht, sowas passiert dann in firmeninternen Diskussionen auch. was möglicherweise nicht ganz der Zweck des Ganzen sein soll. Also kurz, lange Rede, kurzer Sinn, der Einsatz von Web 2.0-Medien im Unternehmensbereich ist ein höchst sensibles Thema und da verdienen ja auch viele Leute Geld damit, dass sie eben sozusagen Beratung und Consulting dort betreiben, wie Unternehmen dort geschickt mit umgehen. Also Brian Solis ist zum Beispiel einer von denen, der bekannt ist, der sowas Geld verdient und der hat ein paar so richtige Mantras da aufgestellt, findet man auf seinen Webseiten auch. Wenn jemand Blogs und soziale Medien für Marketing benutzen will, ist halt das Entscheidendste zu verstehen, dass es ums Zuhören und Teilhabe geht, darum sinnvolle Beiträge zu machen und auf andere Beiträge einzugehen und nicht um das klassische nach außen schreien, ich bin der Größte, Stärkste, hab das Beste, das alleine hilft noch gar nichts, sondern eben in den sinnvollen Teil dieser Konversationen zu spielen. Und das ist für die Firmen natürlich eine extrem schwierige Umstellung. Ja, eins, das das Ganze sozusagen vorantreibt, und ich glaube, nach dem Thema kann ich dann auch die Pause machen, sind diese kontextsensitiven Anzeigen. Das ist auch was, das wir alle kennen, dass wir plötzlich auf allen möglichen Seiten, ob es jetzt Facebook ist oder eine Google-Seite, Suchseite oder irgendwelche ganz anderen Foren oder so, dass wir da Werbung eingeblendet kriegen, die sich auf unsere speziellen Bedürfnisse richten soll, die also auf den Inhalt und unsere Suchbegriffe und das, was wir in letzter Zeit gemacht haben, abgestimmt sein soll. Was ja einerseits ein gewisser Vorteil ist, wenn es vielleicht Werbung ist, die mich mehr interessiert. Andererseits natürlich auch heißt, dass die Firmen, die sowas betreiben, insbesondere Google, natürlich sehr viel über mich wissen. Technisch haben wir uns das schon angeschaut. Wenn man die Cookies einschränkt, kann man diese Mechanismen ihrer Präzision deutlich beschränken. Der Marktführer ist Google AdSense, ist also ein Anzeigenserver-Dienst, der von Google betrieben wird. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ganz bekannt ist, wie das funktioniert. Also die Webseiten, die die Anzeigen tragen wollen, die registrieren sich mit Google und dort wird auf der Seite quasi ein JavaScript installiert, das die Inhalte der auch durchaus dynamisch erzeugten Seite analysiert und dann die Anzeige schaltet aufgrund der Inhalte, die in der Seite selber sind und die auch die Klicks auf die Seite registriert. Und je nachdem gibt es verschiedene Maße, aber die für die Werbung bezahlt wird sozusagen danach, wie viel Klicks da generiert werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich bestimmte Stichworte habe, und bestimmte Anzeigen habe, die dafür passen würden, welche nehme ich denn? Und was Google macht, ist, dass es letztlich sozusagen die Anzeigen, wo der Anzeigenschaltende, sozusagen der Werbetreibende, am meisten dafür zahlt. Zeigt, Google ist ja nicht dumm, die machen natürlich das, wo am meisten Geld mitverdient wird. Und das bedeutet, dass im Prinzip eine Realzeitauktion in dem Moment abläuft zwischen den verschiedenen Werbeanbietern, die da sind. Also die haben sozusagen den Preis, was sie zahlen würden für die Anzeige. Und man weiß auch von den einzelnen Anzeigenanbietern, wie häufig die früher geklickt wurden, was es ein Qualitätsmaß gibt. Und daraus rechnet man sozusagen einen Preis aus, mit dem man einen Führer sozusagen aus in dieser Auktion, der dann tatsächlich den Platz kriegt. Und der muss dann auch zahlen, wobei er nicht unbedingt das zahlen muss, was er geboten hat, sondern er muss das zahlen, was er gerade reicht, um in der Auktion zu gewinnen, wie man das so von eBay auch kennt. Also ein bisschen mehr als die anderen reicht. Das bedeutet natürlich auch, dass ich als Werbetreibender vorweg sozusagen so Parameter bereitstellen muss. Ich muss also ein Budget bereitstellen und muss sagen, wie viel bin ich bereit zu bieten für eine einzelne Anzeige. Und es kann mir durchaus passieren, wenn ich mit den Budgets zu sparsam bin, dass dann in der entscheidenden Situation, wo meine Anzeigen gerade gefragt werden, ganz schnell das Budget ausgeht. Das heißt, auch das ist eine sehr komplizierte Entscheidung sozusagen, wie man die Werbebudgets in dem Bereich arrangiert. Und also abgesehen von der sehr guten Suchmaschine ist, denke ich, steckt bei Google der allergrößte Mechanismus fürs Geldverdienen in diesen Algorithmen, mit denen wirklich massiv Geld einfach in deren Kassen gespült wird. Da kann man so ein bisschen was drüber lesen, also in Google.com AdWords zum Beispiel kann man das nachlesen, wie das ungefähr funktioniert. Und vor allem findet man im Netz natürlich jede Menge Beispiele dafür, dass das Ganze auch ja, negative Effekte hat, weil hier werden Anzeigen natürlich automatisch geschaltet. Es schaut kein Mensch mehr wirklich drauf. Google hat zwar so Möglichkeiten, das zu überprüfen, in welchem Kontext die Anzeigen geschaltet werden, aber das muss dann ein Mensch von den Anzeigenschaltenden überprüfen. Und ich habe hier zwei Beispiele bloß aus dem Netz mal rausgeholt, wo man sieht, dass das also zum Teil ziemlich geschmacklos einfach werden kann, was dann am Ende passiert, wenn man Anzeigen automatisch schaltet. Also bei dem ist es nicht ganz leicht zu sehen. Also das ist eine amerikanische Popsängerin, die irgendwie an Krebs gestorben ist mit 62. Und was als Anzeige hier automatisch da unten platziert wurde, Best Price Caskets, das ist ein Sonderangebot für Särge. Und das hier hat immerhin Bild bei uns produziert. Athen brennt, drei Tote und Edeka schaltet oben drüber jetzt mit Brutzeln und heiße Preise gewinnen. Also, man sieht schon, dass das Medium irgendwie ziemlich gefährlich ist. Also in dem Fall ist es ja vielleicht gerade noch lustig, aber auch nicht wirklich. Und da können natürlich schnell auch wirklich irgendwelche Rechte verletzt werden, Leute anfangen dagegen zu prozessieren. Es ist also schon ein schwieriges Medium in dem Moment, wo man das alles vollautomatisiert. Und deswegen, wenn wir uns ja auch mit Web-Content-Aggregation und den Plattformen dazu nochmal ein bisschen befassen, das machen wir aber noch 10 Minuten Pause. Also um 10:45 mache ich dann hier weiter mit dem nächsten Abschnitt. Danke. So, dann steige ich in diesen zweiten Teil ein. Da geht es jetzt um Content-Aggregation und Integration. Das sind vielleicht Dinge, die jetzt ein bisschen aus dem rausgehen, was man so alltäglich macht. Also bis jetzt war das ja so ein Überblick über Dinge, die man eigentlich schon irgendwie so im Alltag alle benutzen. Vielleicht eben, wie gesagt, nicht so im Zusammenhang uns anschauen. Jetzt geht es um das Zusammenfügen von Inhalten. Hier ist ein Buch, aber nur eins von den vielen, die es da gibt, über Mashups und Remixing Data. Ja, was ist denn das eigentlich? Also Content-Aggregation heißt im Prinzip, dass ich Content aus, also man sagt ganz gerne im Deutschen auch Content, das Inhalte wäre es eigentlich, aber dass ich also Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammenfüge zum spezifischen Thema. Und das ist ja nicht ganz so einfach. Ich muss zuerst mal die Inhalte finden. Dazu müssen die irgendwie zum Beispiel mit Tags oder in der Datenbank mit irgendwelchen Suchbegriffen versehen sein. Dann muss ich die raussuchen, die tatsächlich relevant sind, unter die ich unter bestimmten Kriterien eben jetzt wirklich in die Zusammenfassung reintun will. Und dann muss ich das kombinierte Produkt publizieren. Wenn es im Einzelnen durchgeht, also das Indexing, das Suchen des Contents, das kann, hat man vorher schon gesehen an diesen Suchmaschinen, Technorati zum Beispiel. Das können ganz verschiedene Quellen sein. Es kann einfach das Web sein, aber es können Blogs sein, es können lokale Quellen sein, irgendwelche Datenbanken. Es hängt davon ab, was ich jetzt wirklich an Content aggregieren will. Bei dem Filtern, da kommt man ganz in die Nähe dessen, was wir vorher mit den Anzeigen hatten. Da gibt es ja auch mehrere Anzeigen, die sozusagen stichwortmäßig passen. Möglicherweise eben, wie man da bei den Negativbeispielen gesehen hat, ist es aber vielleicht auch nicht sinnvoll, so ein bestimmtes Stichwort dann mit einzubeziehen. Das heißt, dieses automatische Filtern ist eine grundsätzlich gefährliche Angelegenheit, was eine sehr hohe Leistung sozusagen bietet und die Qualität eigentlich am besten sichern kann, ist, wenn ein Mensch an der Stelle eingreift. Das heißt, wenn aus der Auswahl möglicher Dinge, die man jetzt zusammenfasst zu einem Thema, also zum Beispiel, wir haben eine News-Seite zu irgendeinem Spezialthema, also was weiß ich, neueste Nachrichten über Betriebssystem macOS 10 oder so, darauf gibt es jede Menge Seiten, an denen permanent irgendwas publiziert wird, es gibt irgendwelche Blogs, in denen jemand was schreibt, und daraus eine interessante Inhaltsseite zusammenzubauen, bedarf einer redaktionellen Leistung letztlich irgendwie. Und eine Möglichkeit dafür ist das sogenannte Kuratieren oder Curation auf Englisch. Das heißt, dass es jemand gibt, also einen Menschen wirklich, der als Redakteur quasi das verantwortet. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Die dritte Möglichkeit, die man hat, ist, man kann es vollautomatisch zusammensetzen lassen, man kann es kuratieren, von den Menschen machen lassen oder man kann es community-based machen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass die Gemeinschaft dadurch, dass sie irgendwelche Sternchen vergibt, dass sie irgendwie Like-Buttons klickt, was auch immer, oder auch bloß einen Tag dazu schreibt zu einem Artikel, auch dadurch, dass man einfach aufruft, letztlich für eine gewisse Wissensbasis sozusagen sagt, was sind hochwertigere, was sind weniger hochwertige Artikel und danach kann ich das zusammenstellen. Bis auch dahin, dass man sozusagen bei den Artikeln, die schon mal publiziert sind, eben Werte abfragt und dann vielleicht Dinge verdrängt, die eben schlecht bewertet werden. Ja, und das ganze Produkt, also jetzt zum Beispiel meine Neuigkeiten über ein Betriebssystem, ist natürlich die Frage, wie die publiziert werden. Ich kann die als News zum Beispiel auf einer eigenen Webseite oder Bestandteil von meiner Webseite, meiner Firmenwebseite publizieren. Ich kann sie in andere Online-Medien wieder reinspielen. Das heißt, diese Syndikation, dass ich Inhalte, die ich produziert habe, ich bin ja jetzt ein Medienproduzent, der mir aus anderen Quellen was zusammengeschnitten hat, dass ich das wieder weiterverkaufe. Oder auch, dass es nicht Online-Medien sind, dass es zum Beispiel ein Druckmedium geht. Also da gibt es ja auch Beispiele dafür. Habe ich gleich auch eins. My Heimat zum Beispiel ist so ein Verlag, der von sowas lebt, dass er Druckmedien aus Online-Medien rausmacht. Kuratieren, Kuration, Curation, das ist ein Wort, das irgendwie auch so ein typisches Internetphänomen ist. Also es ist ein uraltes Wort, ein Kurator ist einer, der im Museum die Ausstellung organisiert. Und das ist tatsächlich innerhalb des letzten Jahres, kann man sagen, der letzten 2 Jahre höchstens, wirklich bekannt geworden. Also ich weiß noch genau, die Vorlesung habe ich vor einem Jahr schon mal gehalten und da ist mir das Wort Curation das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen. Und zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so richtig klar, was sagt man denn eigentlich auf Deutsch für diese Tätigkeit, dass ich jetzt irgendwelche Sachen auswähle. Das war ein Spezialbegriff aus der Museumssprache, dass Inhalte kuratiert werden. Inzwischen ist das ein Modebegriff in der gesamten Marketing-Szene, das sagt man ganz selbstverständlich und zeigt damit, dass man auf dem neuesten Stand ist, wenn man von kuratierten Inhalten spricht. Es gibt inzwischen Artikel in der Süddeutschen über Kuratieren, über diesen Trend, das ist alles ziemlich bekannt. Ein Buch, das da dazu beigetragen hat, sicher oder auf dieser Welle irgendwie ganz oben schwimmt, ist dieses Curation Nation von Steven Rosenbaum, wo das so ein bisschen auf den Punkt gebracht wird. Das Problem ist nämlich, dass wir unglaublich viel Inhalte die ganze Zeit produzieren mit unseren sozialen Medien, die wir jetzt auf dem Internet geschaffen haben. Also es gibt irgendwie Zahlen von Google, die heißen, dass ungefähr das Volumen an Daten, das zur Einführung des World Wide Web insgesamt da war, täglich sozusagen ungefähr dazukommt. Das heißt, wir haben ungeheure Massen an Daten, die zum großen Teil ziemlich sinnlos sind, bei denen aber immer wieder diese Perlen versteckt sind, die eben extrem hilfreich für einen bestimmten Zweck sein können, ganz wichtige Informationen sein können. Und die Kunst ist nun sozusagen in dieser Datenflut bei denen, wie es hier so schön heißt, die Consumers, die Creators sind, also bei User-Generated Content, in dieser Daten- und Medienflut, es geht ja nicht nur um Texte, sondern auch um Bilder, um Videos, in denen irgendwie einen Überblick zu behalten und eine für ein bestimmtes Publikum attraktive Auswahl zu treffen. Und das ist tatsächlich vergleichbar mit dem, was jetzt jemand macht, der im Münchner Stadtmuseum eben eine Ausstellung produziert, vor einem Riesenarchiv von Dingen steht, die alle ungeordnet, mehr oder minder, naja gut, rein nach Sachkriterien geordnet, eben irgendwo im abgelagert sind und für sich eigentlich noch keine Ausstellung machen. Aber wenn man davon ein bestimmtes Objekt über bestimmte Zeiten zum Beispiel auswählt und das entsprechend vorstellt, dann kann aus der ganzen Geschichte auf einmal eine Geschichte werden, wo jemand was lernt. Also weiß ich, wenn muss irgendeinen Erzählfaden finden, einen Alltagsgegenstand durch die Jahrhunderte oder eine Region, ein Spaziergang durch die Stadt entlang bestimmter Straßen und dort sucht man die Sachen raus, die dort sind. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte und finde die Teile sozusagen dazu in meinem Archiv, die das dazu passen. Das machen die Kuratoren und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Bestandteil und ganz neuer Trend sozusagen in dem, was Content-Aggregation bedeutet, dass man die Menschen als Zwischenschritt durchaus ernst nimmt. Also Beispiele für automatische Systeme gibt es jede Menge. Also das ist ja zum Beispiel Google News ist so ein Klassiker. Das ist ein Newsdienst, ein Nachrichtendienst, der automatisch über die Nachrichtenquellen und ihre automatische Indexierung funktioniert und dort eben Top-Nachrichten automatisch platziert. Ich vermute auch, dass da noch mal jemand draufschaut, was die Top-Nachricht ist, aber im Großen und Ganzen läuft es automatisch. Oder hier wäre ein Beispiel für eine ganz spezielle Fan-Community. Da steht auch explizit drüber, was das ist. Man weiß, was Harpana ist da, HPANA. Das ist die Harry Potter Automatic News Aggregation. Also Harry Potter ist für uns nicht so wichtig, aber Automatic News Aggregator. Das heißt, das ist eine Maschine, die läuft und die macht nichts anderes, als die News automatisch zusammenzusuchen. Das hier ist der Markt, oder sind Ausschnitte aus diesem Markt, der, denke ich, ziemlich zeitgemäß gerade im Moment ist, nämlich Curation Tools. Das sind vielleicht Produkte, von denen noch nicht jeder was gehört hat. Also ein bekanntes Produkt im Bereich zum Beispiel ist Lauda, wo Werkzeuge bereitgestellt werden. Hier zum Beispiel ein Themen-Stream Manager, sieht man hier aus diesem Bildausschnitt. Wo ich praktisch eine Bedienkonsole kriege als Kurator, um Inhalte, die von meiner Suchmaschine gefunden werden, die zum Teil Realzeit als Nachrichten reinströmen, um die auszuwählen und zusammenstellen zu können. Und da gibt es natürlich auch wieder zwei Stufen davon. Es gibt einerseits Leute, die dieses Produkt verkaufen. Also die Infrastruktur, die Software verkaufen, und die wird dann irgendwo installiert und dann betreibt jemand seinen Newsdienst mit dieser Konsole und diesem Server, den ich ihm verkauft habe. Und die zweite Sache ist natürlich, den Kuratierungsdienst selber zu verkaufen, also die Dienstleistung selber. Das heißt, ich betreibe das und ich habe als Dienstleistung wirklich zum Beispiel einen Nachrichtendienst, der dann eben von Kunden nur noch mehr oder minder angezeigt wird. Das heißt, habe das komplette Paket sozusagen, sowohl die Infrastruktur als auch die Daten, die dann wirklich darüber bereitgestellt werden. Also das wären zwei Beispiele. Lauda ist also nun wirklich vor allem die Infrastruktur, aber die machen auch, denke ich, zumindest teilweise wirklich Inhaltsbereitstellung. Und Daylife wäre so ein Dienst, der im Nachrichtenbereich aktiv ist und der wirklich auch die Dienstleistung anbietet, dass man spezifisch für eine bestimmte Kundengruppe, was weiß ich, Leute, die in Süditalien an Landwirtschaftsthemen interessiert sind, dann einen Nachrichtendienst sozusagen konkret zusammenstellt. Das Ganze gibt es natürlich auch auf Video. Ich versuche das ein bisschen auch nochmal zu erklären, welche Marktnischen es da eben immer wieder gibt. Magnify.net zum Beispiel ist eine Real-Time-Video-Curation-Engine. Das heißt, ich kann damit Videos, die im Netz publiziert werden, zum Beispiel, klar, bei YouTube und den entsprechenden Konkurrenten, Hulu und Blip und Metacafé und wie sie alle heißen, und Videos, die selber produziert sind oder welche, die auch von außen hochgeladen werden, zum Beispiel von den Kunden meiner Community, kann ich daraus sozusagen ein Videoangebot zusammenstellen mit dieser Software, die nun von Magnify.net bereitgestellt wird. Wobei es dabei natürlich auch durchaus um Tempo geht, also dann letztlich sowas entsprechend schnell bereitzustellen, das Streaming entsprechend schnell auch zur Verfügung zu stellen. Die Dinge eventuell zu cachen, die von anderen Servern kommen. Und hier wäre ein Beispiel, also was ist das, die New York Times Video, denke ich, New York Video heißt das, eine New York Magazine Video, so ist es. Das ist ein konkretes Angebot, also ein konkretes Medienprodukt, die nun ihre Videosektion komplett von Magnify.net sozusagen machen lassen. Und dann insofern so ein Outsourcing in dem Bereich wieder betrieben wird. Also zumindest von dem Jahr stand das auf ihren Webseiten, dass sie das so tun. Was ich damit bloß klar machen will, ist, welche komplexen Wertschöpfungsketten da entstehen, auf der Basis eigentlich von User-Generated Content, der frei zur Verfügung steht, wird sozusagen jetzt eine ganze Maschine, eine ganze Geschäftswelt darauf aufgebaut, dass Leute eben diese Inhalte analysieren, einordnen, filtern, zusammenstellen und das Ganze dann wieder als Paket an jemand anders verkaufen, der dann das Endprodukt sozusagen an den Kunden bringt. Und dadurch wird natürlich Mehrwert generiert, das ist ganz klar, der entsprechend auch bezahlt werden muss. Das wäre ein Beispiel, ich habe vorher mal gesagt, dass auch Nicht-Online-Medien kuratiert werden können. Das ist das 48-Hour-Magazine, ein relativ bekanntes Beispiel, das ist Mai 2010 hatte stattgefunden. Das ist im Prinzip ein offener Autorenprozess für ein Magazin gewesen. Das heißt, das war eine offene Plattform, wo man eingeladen wurde, jeder, der will, irgendwas reinzutun, Bilder, Texte. 8.000 Leute haben 1.500 Sachen reingeschrieben und dann haben 35 Herausgeber sozusagen 70 Stück rausgenommen davon, insbesondere Bilder und kurze Artikel und damit eine Zeitung, 60 Seiten oder eine Zeitschrift, 60 Seiten Magazin gestaltet. Das heißt, es ist zunächst mal also reiner User-Generated Content, aber es kommt als Hochglanzmagazin raus und hatte eine Qualität, dass es irgendwie in der New York Times positive Reviews gekriegt hat, hat irgendwie diverse Preise gewonnen. Das heißt, es ist durchaus hochwertiger Journalismus, der auf die Art entsteht. War möglicherweise vielleicht auch bei dem ersten Experiment besonders aufmerksam und hat besonders hochwertige Beiträge gekriegt, aber es ist ein Beispiel wieder für eine komplett neue Art von Medium, die da entsteht. Was sind denn die Quellen, die man hat? Also letztlich muss das ja möglichst automatisch zusammengebaut werden können, weil wir das Ganze ja auch vielleicht noch in Realzeit machen wollen. Also wird es vorwiegend Datenquellen sein, die maschinenlesbar sind, zum Beispiel als XML-Dateien kommen, wie die RSS-Feeds zum Beispiel, Really Simple Syndication, wo sie also ein XML-Format haben, in dem sie einen Kanal definieren, dem Kanal dann einzelne Items, das kann auch so ein ganzer Strom sein, der kommt, beziehungsweise das ASF, Atom Syndication Format, was so der Nachfolger von dem RSS ist, aber so ein bisschen mühsam sich nur durchsetzt. Dann gibt es auch noch natürlich diverse proprietäre Dateiformate. Dann gibt es Datenbanken, das ist klar, und dann gibt es Webservices, also Dienste, die bereitgestellt werden von großen Webseiten, die ich abfragen kann. Also Amazon, Google Maps und viele andere, Flickr, wo ich sozusagen Inhalte aus deren Datenbeständen abrufen kann. Da haben wir gleich noch was, das ist dann einer der ein bisschen technischeren Teile heute. Das heißt, was da am Ende entsteht, ist eine Webseite, die typischerweise aus verschiedensten Inhalten zusammengebaut ist. Und die hat irgendein Grundraster, das kann jetzt verschiedene Formen annehmen, das kann einfach bloß ein Raster in dem Sinn sein, dass da irgendwie halt eins neben anderen in einem Matrix oder irgendeinem anderen Layout steht. Es kann aber auch sein, dass eine Anwendung als Basis genommen wird, wie zum Beispiel Google Maps, eine Landkarte, und auf der diverse Sachen angeordnet werden. Grundsätzlich funktioniert das nur dann, wenn ich die Möglichkeit habe, über irgendwelche Programmierschnittstellen auf andere Informationen aus dem Dienst zuzugreifen. Also RSS-Feeds ist ein Thema, aber noch viel wichtiger und interessanter ist das, was ich vorher gerade gesagt habe, dass ich Web-Services aufrufen kann. Das heißt, für so eine Mashup-Seite werde ich verschiedenste andere Webseiten kontaktieren auf der Serverseite, also mein Server, der die Mashup-Seite bereitstellt, ruft verschiedene andere Web-Services auf und baut ein Ergebnis daraus zusammen. Also es könnte auf der Client-Seite auch passieren, sowas haben wir mit Ajax schon angeschaut, dass wir die Postleitzahlen da ausgewertet haben, aber aus insbesondere Sicherheitsgründen wird es vorwiegend auf der Serverseite gemacht. Und da kommen wir jetzt plötzlich wieder in Technologien rein, die wir noch nicht angeschaut haben, darum ein ganz kleiner Einstieg in Technologie, aber bloß ein bisschen. Die drei zumindest sollte man an der Stelle mal gehört haben. Wenn ich jetzt also auf der eine Webseite produzieren will, dynamisch, und ich will Inhalte aus einer anderen Webseite einbinden, dann habe ich die Wahl zwischen diesen drei Technologien mindestens, REST, SOAP und XML-RPC. Damit man versteht, was da rauskommt, hier mal ein Beispiel, das ist ein ganz alter Klassiker für so ein richtiges typisches Mashup, das ist Alchemist Local, hat das Ding geheißen, basiert auf Google Maps, das heißt, sie haben zunächst mal, also hier das API von Google Maps, kam also hier eine Landkarte. Dort sind aber verschiedenste Dinge eingebunden, zum Beispiel New York City Verkehrskameras oder Yahoo Traffic News, Bilder aus Flickr von den entsprechenden Orten, die also jetzt zum Teil natürlich historisch sind, aber wo man eben sieht, wie die entsprechenden Sehenswürdigkeiten, also die dort sind, ausschauen. Das Ganze nimmt dann also diese Form an, dass ich eine Karte habe, in der die Verkehrsnachrichten eingebunden sind. Also wenn ich an einem bestimmten Ort bin, dann kriege ich hier alle möglichen Informationen, was, bis hin zu diesem Polizeifunk, der hier eingebunden ist und verschiedenen Police-Scanner oder ein Bild wirklich vom Verkehr an der Stelle. Das heißt, ich baue aus den vorhandenen Informationsquellen ein neues, interessantes Angebot zusammen für einen bestimmten Bereich des Benutzers, von Benutzern. Programmableweb.com ist übrigens eine Seite, wo man viele solche Beispiele finden kann. Und sowas werden Sie, denke ich, in den Übungen auch mal selber machen müssen, nicht mit dem Aufwand, dass Sie jetzt irgendwelche Verkehrsnews in Karten einbinden, wobei sowas hier übrigens für München auch schon gemacht worden ist, sogar bei unserem Institut, das ist gar nicht so schwer. Ich habe hier ein Beispiel dafür, was das bedeutet. Was muss ich denn da jetzt tun? Ein ganz einfaches Beispiel, wir wollen Bilder zu einem Thema. Und wenn man Bilder zu einem Thema haben will, machen wir Multimedia, dann muss ich irgendwie ein Bildarchiv haben und Flickr ist ja zum Beispiel ein freies Bildarchiv. Und an dem kann man das jetzt mal ganz konkret anschauen, was das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Webservice aufrufen will. Da gibt es also hier ein sogenanntes Flickr API, wo die Methoden, die bereitgestellt werden, oder Methoden bereitgestellt werden, mit denen ich alles Mögliche machen kann. Also insbesondere hier gibt es eine ganz große Gruppe natürlich, die sich mit Fotos befasst. Da kann ich also ganz viele Dinge kriegen. Ich kann zum Beispiel Get Recent, Get Info zu einem Bild, ich kann Tags dazu fügen, ich kann also ganz viele Sachen eigentlich machen mit Bildern. Also nicht nur lesen, sondern auch Dinge setzen, zum Beispiel Metadaten setzen für Fotos. Das Wichtigste vielleicht ist hier Flickr Photo Search, das wir natürlich wollen. Das sind jetzt einzelne Methoden, das kann man sich vorstellen, das ist eigentlich wie in einem Java API, da gibt es also irgendwie ein Paket, in dem ist eine Methode drin und das wird auch so beschrieben hier, zum Beispiel hier Flickr Photos Get Info, ich soll das Informationen über ein Foto kriegen. Ich muss die entsprechenden Rechte haben, also normalerweise muss ich mich da auch irgendwie registrieren, bevor ich, was also meine Anwendung da macht. Die muss bestimmte Informationen übertragen, mit denen sie authentisiert wird, dann bestimmte Dinge zu machen. Insbesondere so einen API-Key muss man normalerweise mitschicken. Also man hat sich vorher registriert, kriegt dann also einen Schlüssel, mit dem er identifiziert werden kann, dass das, was man tut, zurückgeführt werden kann auf den registrierten Benutzer. Ja, und zum Beispiel ein Foto-ID und ein Secret. Das Secret ist eben was jetzt für das Checken von Erlaubnissen notwendig ist. Also wenn Bilder nicht offen verfügbar sind, nicht für alle verfügbar sind, sondern bloß für bestimmte Gruppen, dann kann ich über das Secret hier mehr Rechte sozusagen verschaffen. Jetzt fragt man sich, jetzt habe ich irgendwie so eine Java-Methode da quasi oder eine Methode wie in Java, aber das ist sehr abstrakt beschrieben. Ich muss jetzt irgendwie von meinem zum Beispiel PHP-Programm aus dem Flickr-Server sagen, ich will jetzt tatsächlich zu diesem Foto die Informationen oder ich will zu diesen jenen Stichworten Fotos geliefert bekommen. Und eine ganz einfache Methode, die relativ ähnlich eigentlich zu Ajax ist, ist dieses REST. Stammt von Roy Fielding, das ist mal eine Sache, wo aus einer Doktorarbeit was geworden ist, was die Welt eigentlich ganz schnell aufgenommen hat. Da geht es generell um die Architektur vom Web bei dem REST. Der hat gesagt, das Interessanteste an dem Web ist, oder der Teil des Erfolgs von dem Web ist die Architektur, die hinter dem HTTP steckt. Ich habe eine Ressource, die wird identifiziert über eine URI, korrekt gesagt. Und ich mache alle Manipulationen über diese Adresse sozusagen. Und der Server ist zustandslos. Der beantwortet das, der kriegt also meinen GET-Request mit dieser einen URL, beantwortet das und hat seinen Job getan. Fertig. Und das ist so die Grundidee vom Web. Und deswegen ist es auch sinnvoll, Webservices in dem gleichen Stil zu machen. Das heißt, alle Ressourcen auf dem Server, insbesondere der Server, der das API behandelt, wird über eine URL bezeichnet. Und die Parameter, die stecke ich auch in die URI rein, in dieser Standardcodierung, wie wir es kennen. Wir haben es bei den Postleitzahlen schon mal ein bisschen angeschaut, also in dieser von CGI stammenden Codierung, wo ich Parameter übergeben kann. Der Client schickt also quasi nur einen HTTP-GET-Request an einen bestimmten Server, der das API behandelt und schickt die Parameter, Methoden und so weiter. Also die Methode kann er vielleicht sogar noch direkt über die URI-Adresse, über die Dateiadresse machen und dann die Parameter zum Beispiel als GET-Parameter hinten dran. Die Antwort muss natürlich irgendwie klar sagen, was sie jetzt beinhaltet. Das heißt, da muss Metadaten dabei sein, ob das jetzt ein XML ist oder wenn es ein XML ist, von welcher Sorte und was da genau drin steht. Auch im Prinzip kann ich auch jeden, habe vorher gesagt, diese Nachrichtendienste, die über RSS oder ATOM organisiert sind, die kann ich auch über so ein API ansprechen. Also ATOM beinhaltet ein REST-basiertes AMI. Also was heißt das ganz konkret? Ich will also jetzt irgendwelche jungen Hunde haben, also Bilder zu den jungen Hunden. HTTP, API Flickr.com, Services REST und dann kommen die mit Fragezeichen angeschlossen, wie beim üblich in dieser CGI-Syntax, die Parameter, da steht Method gleich Flickr Photos Search, API Key ist der API-Schlüssel, den ich mir irgendwie durch Registrierung besorgt habe, Tags gleich Puppy und per Page gleich 3, also irgendwelche Parameter, wie viel will ich auf einmal übertragen haben. Und zurück kommt dann eine XML-Datei, die auch auf der Flickr-Seite dokumentiert ist, was heißt, es ist eine Response mit einem Status und dann steht hier Fotoseite 1, da kommen 3 rein und dann kommt Foto 1, Foto 2, Foto 3, kommen die Fotos bzw. die Links, über die ich mir dann die Fotos tatsächlich laden kann. Das heißt, ich kriege wirklich so ganz ähnlich, wie wir das bei Ajax hatten, kriege ich über einen GET-Request die Antwort in XML zum Beispiel oder in einem anderen standardisierten Format zurück. Das ist die Art und Weise, ganz ehrlich, wie es in der Praxis gemacht wird, in allermeisten Fällen. Es ist nicht das, was man in der Regel in den Lehrbüchern findet. Also so, es stellt sich so gerade um, aber traditionell gehen Web-Services in den Lehrbüchern, vor allem aus der Softwaretechnik, irgendwie anders. Da denkt man nämlich eher daran, dass man jetzt einen Remote Procedure Call hat. Also ich, wie man es so früher schon wusste, man kann eine Methode auf einem anderen Rechner ausführen und muss also den Rechner adressieren und dort irgendwie über einen bestimmten Port, also einen Server aufwecken, der einem dann diese Laufzeitumgebung zur Verfügung stellt, diese Prozedur ausführt, diese Methode und die Ergebnisse zurückliefert. Das gibt es schon seit alten Zeiten. Die kommen zum Beispiel in der Microsoft-Welt oder Corba in der offenen Softwarewelt. Das sind Dienste, mit denen ich beliebig Programme verteilt anordnen kann und die können von Rechner zu Rechner miteinander kommunizieren, einfach eine Methode auf einem anderen Rechner ausführen. Und das hat man übertragen auf Web-Services und hat Web-Standards einfach darauf angewendet. Und daraus kam ein Standard raus, der sich SOAP nennt, also ein Akronym dafür, zumindest das Simple Object Access Protocol, wobei die Bedeutung dafür gerade wieder geändert wird. Und es ist eine XML-Syntax, die eigentlich nichts anderes macht, als einen Methodenaufruf sozusagen einzuwickeln, in XML zu kodieren und dann zu übertragen an den Server und dann gibt man sich die Antwort zurück. Das ist ein W3C-Standard auch und es gibt eine einfache Version davon, das ist das XML-RPC. Das ist ein bisschen simpler in der Syntax und wird über HTTP übertragen. Wir haben bei dem SOAP Spezial Protokolle braucht drunter, was das Ganze etwas komplexer macht. Also ein SOAP-Beispiel, jetzt auch wieder, wenn wir bloß diesen Request an den Flickr schicken wollen. In dem Fall, um es nicht zu lang werden zu lassen, sogar noch ein bisschen ein simpleres Beispiel, also nicht die Bilder abrufen, sondern bloß Echo, also nur eine Testmethode, die nichts anderes macht, als das, was man hinschickt, wieder zurückzuschicken, auszuprobieren, ob die Verbindung überhaupt funktioniert. Also es ist der einfachstmögliche Request, den man sich vorstellen kann. Und der ist jetzt hier in SOAP hingeschrieben. Und Sie sehen hier SOAP Envelope und das Ganze ist also in XML. In diesem Namespace S steckt dieses SOAP drin. Sie sehen SOAP Envelope, SOAP Body. Und dann haben wir hier noch den Namespace von Flickr drin. Der ist mit X hier als Namespace bezeichnet. Das sind also jetzt die Flickr-Methoden selber. Ist eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Ne? Es steht hier, da ist ein Body und hier ist ein Request und der hat diese Methode und hier ein Parameter und da ist der Request wieder aus, ist der Body wieder aus und das Ganze ist ein Envelope rum. Dort unten ist exakt das gleiche in REST-Format. Was man sieht, ist schlicht und ergreifend, man braucht wie viel? Dreimal, viermal so viel Text. Also es sind einfach viel mehr Zeichen, um das Gleiche zu produzieren. Und es ist insgesamt komplexer, weil sie diese geschachtelte XML-Struktur und die Namespaces und so weiter haben. Das heißt, es ist ein relativ hoher organisatorischer Aufwand, um das Gleiche zu bewirken, was man mit diesem einfachen, simplen GET-Request dort unten über REST auch machen kann. Trotzdem, für komplexe Anwendungen kann es sehr sinnvoll sein. Es ist bei sehr vielen Web-Services so, dass beide APIs angeboten werden, sowohl SOAP als auch, also das gleiche API in zwei Codierungen sozusagen angeboten wird, über REST und über SOAP. Ja, und das Ganze ein bisschen einfacher ist, das ist XML-RPC, ist ein bisschen tiefer geschachtelt, hat aber eine simplere Struktur, Method-Call, Method-Name, Echo-Params, ein Parameter, Value, dann eine Struktur, Name-Value und dann geht das Ganze wieder zu. Ist auch ein gewisser Overhead, ist aber von der Struktur her ein bisschen simpler, einfach leichter zu verstehen. Das ist diese sozusagen abgespeckte Version von SOAP, das XML-RPC, XML-basierte Remote Procedure Call. Das sind also die drei, die technologisch darunter stehen, entweder REST oder SOAP oder XML-RPC. Der Effekt ist immer, dass ich einen Request an so einen Server wie Flickr schicke, aus meiner serverseitigen Anwendung raus, mir die Ergebnisse hole und die dann einbaue in mein, in die Webseite, die ich aufbaue. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen. Was natürlich interessant ist, ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel von PHP aus aufrufe, dann werde ich nicht unbedingt immer diesen GET-Request als String zusammenbauen wollen, sondern werde da auch wieder möglichst bequem in PHP das schreiben wollen und dafür stellen wir die einzelnen Serverbetreiber oder Dienstanbieter oft API-Toolkits zur Verfügung. Also zum Beispiel gibt es phpflickr.com. Das ist eine im Prinzip eine PHP-Bibliothek, die ich direkt einbinden kann, die nichts anderes macht, als dann über REST eben diese Requests an den Server zu schicken, die mir aber dann direkt Möglichkeiten gibt, über Methoden in PHP die Funktionen von Flickr aufzurufen. Also da muss ich irgendwo natürlich auch alle die Parameter übergeben, also mein API-Key und sowas muss ich auch alles mit angeben. Aber dann sage ich halt bloß noch GetPhotos oder PeopleFindByUsername als PHP-Methode und kann damit direkt und bequem auf den Server zugreifen. Das ist natürlich was, was man auch ausprobieren muss, aber was ein wesentlicher Bestandteil natürlich dieser Mashups, dieser neuen Seiten ist, die andere Seiten zusammen integrieren. Hier ist bloß jetzt ein Beispiel nochmal, welche Sprachen alle unterstützt werden, bloß bei Flickr. Nur eine kleine Auswahl, also PHP in beiden gängigen Syntax-Varianten, Python, Perl, Java, Delphi, C, was auch immer. Also ganz viele API-Toolkits existieren, die vermutlich eben auch von irgendjemand mal geschrieben werden als Beitrag sozusagen und dann hochgeladen. Das ist eine Kunst für sich natürlich, solche Mashups zu programmieren und es gibt so verschiedene Versuche, das etwas einfacher zu machen. Ein Beispiel vielleicht für ein Tool, das auch nicht jeder kennt und das einen Platz eigentlich hat als irgendwie ein Prototyp für eine ganze Kategorie von Programmiersystemen, ist Yahoo Pipes. Dort bauen sie quasi grafisch so eine Art, ja wirklich so eine Filterkette. Das heißt, sie sagen, was sind meine Datenquellen Und hier haben Sie zwei verschiedene Quellen, zum Beispiel, die mit so einem Union-Operator zusammengebaut werden. Dann wird eine Content-Analyse gemacht. Dann wird tatsächlich in der Schleife, dort werden bestimmte Textbausteine ersetzt. Das heißt, ich habe eine Programmierumgebung, eigentlich ist das eine Programmiersprache, die aber darauf ausgelegt ist, dass ich solche Datenquellen zusammenfüge, filtere komponiere letztlich zu einem Endergebnis. Das heißt, ein Spezialtool für Mashup-Entwicklung, was über sogenannte visuelle Programmierung funktioniert, also über diese Verbindung von Blöcken in einem Datenflussdiagramm. Was ich natürlich im Prinzip auch machen kann, wenn ich jetzt auf diese APIs verzichten will oder wenn ich eine Webseite benutzen will, die keine solche APIs anbietet, ich kann das tun, was sich Screen Scraping nennt. Das heißt, ich kann ein Programm schreiben, das so tut, als wäre es ein Webbrowser. Das also an die entsprechenden Server einfach einen HTTP-Request schickt. Und zwar einen ganz normalen HTTP-Request, der sonst auf einen Browser geschickt wird, dann kriege ich einen HTML-Code zurück und den HTML-Code kann ich analysieren. Das heißt, ich brauche ja eigentlich nicht unbedingt den Web-Service, das ist vielleicht ein bisschen umständlicher, dann aus dem HTML mir die Information rauszuholen, aber es geht natürlich auch, weil alles das, was ich am Schluss am Bildschirm anzeige, steht da ja irgendwie drin. Das heißt, es ist so ein Webroboter, der so ähnlich funktioniert dann, wie es Suchmaschinen machen. Prinzipiell ist das möglich. Es ist allerdings eine Geschichte, vor der so ein bisschen zu warnen ist. Wenn Sie nämlich anfangen, sowas zu tun, kommen sehr schnell mal in Konflikt mit diversen Sicherheitsmaßnahmen oder auch Vorschriften, die Ihnen die Webseitenbetreiber machen. Das Interessante ist ja vor allem, wenn Sie irgendwie sich wo einloggen und dann was, also registriert sind und dann was abrufen und da, wenn Sie in die Terms of Use schauen, in die Benutzungsbedingungen, wenn Sie sehr oft feststellen, dass automatisiertes Abrufen von Daten dort nicht erlaubt ist. Einfach weil man natürlich verhindern will, dass jemand, was weiß ich, sich in Xing einloggt mit einer Erkennung und dann irgendwie die Datensätze, alle öffentlich bekannten Datensätze aus Xing irgendwie raussaugt und seine eigene Datenbank daraus aufbaut. Da kann man ja viel Unsinn mitmachen. Man kann natürlich auch über solche Tools sich gut vorstellen, dass Hackerangriffe organisiert werden. Das heißt, die sind auch schwer zu trennen von, oder auch Denial-of-Service-Attacks sind schwer zu trennen von solchen Screen-Scraping-Ansätzen. Deswegen ist das was, das typischerweise nicht gerne gesehen ist und mit dem sie sehr schnell mal Ärger einhandeln, dass sie irgendwie ausgeschlossen werden oder so. Also sollte man besser bleiben lassen und sich auf die Web-APIs beschränken. Ja, so viel zur Aggregation. Jetzt habe ich noch zwei Themen, die so ein bisschen versuchen, in die Zukunft reinzuschauen. Oder das gibt es alles schon, aber das sind sozusagen relativ aktuelle Trends. Das eine ist, was das schon seit ewigen Zeiten als aktueller Trend gilt und von dem man sich nicht weiß, von dem man nicht ganz genau weiß, ob das wirklich ein Trend ist, nämlich virtuelle Welten. Also man weiß, dass es bei Spielen natürlich ein Megatrend ist. Und man weiß auch, dass es eine uralte, also diese massiven Online-Rollenspiele, man weiß, dass es in der Literatur schon ewig Ansätze gibt, die sozusagen davon träumen, was ja auch irgendwie ein Zeichen ist, dass da was dahinter steckt, was wir irgendwie machen wollen. Also das bekannteste vielleicht ist von Gibson, Euromancer, wo sozusagen das Surfen im Netz dadurch passiert, dass man sich ja, quasi fast physisch in das Netz reinbegibt, also sich anschließt an das Netz und dann eine komplette dreidimensionale Lebenserfahrung in dem Netz hat. Also Matrix ist ja auch, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das, was sozusagen in virtuellen Welten den größten Aufwand bis jetzt betrieben hat und denke ich auch das größte System in dem Bereich ist, ist Second Life. Das wahrscheinlich auch noch die meisten kennen, obwohl es inzwischen an Hype deutlich wieder verloren hat. Von Linden Labs. 2009 hatten die 16 Millionen Accounts und 20.000 Benutzer gleichzeitig drin. Das ist ja nur eine 3D-Welt, in der ich mich sozusagen bewege, die auch eine freie Welt im gewissen Sinn ist, weil jeder kann dort drin was bauen. Das muss man zwar zahlen für die Sachen, die man hat, aber es ist also eine von der Gemeinschaft geschaffene Welt. Es gibt es auch in einfacher, es gibt für Kinder, gibt es so Dinge wie Habbo.de zum Beispiel, das ist so ein virtuelles Hotel, wo die Kinder sich aufhalten und Spiele spielen können, sich unterhalten können. Da ist es bloß eine ganz simple Metapher eigentlich für das Navigieren in der virtuellen Welt. Bei Second Life ist es relativ ausgefeilt, dass sie wirklich 3D-Animationen eben haben und sich in der 3D-Welt bewegen und dort Objekte auch schaffen können. Also das Beispiel mache ich mal ganz gern. Das ist eine Kunstgalerie, die sozusagen in Second Life gebaut worden ist. Also das sind Kunstwerke, die sozusagen innerhalb von Second Life geschaffen wurden und dann sozusagen in diesen Ausstellungsort transportiert und dort für natürlich virtuelle Besucher, also Avatare, die dort durchmarschieren, zum Betrachten bereitgestellt werden. Also wirklich ein Nachbau der Welt. Man fragt sich, ob das jetzt wirklich Bedeutung hat über ein Spiel raus. Ich habe lange auch gemeint, dass die Industrie das weitestgehend ignoriert, habe aber festgestellt, dass das so wie, das ist auch wieder so ein Longtail-Effekt, dass es im Laufe der Zeit eben doch einen ganz nennenswerten Anteil von Aktivitäten gibt, wo sich das eingebürgert hat, mit Second Life zu arbeiten. Also eine Firma zum Beispiel, die ganz am Anfang schon bei Second Life dabei war und dort ihren eigenen Bereich gekauft und eröffnet hat, einen eigenen Geschäftsbereich, war IBM. Und die benutzen das, so wie viele anderen Firmen auch, multifunktional, zum Teil auch als Vertriebskanal, wobei der Vertriebskanal sich nicht so richtig bewährt hat in Second Life. Eine Zeit lang hat ja irgendwie Adidas und Nike und so versucht, da Schuhe zu verkaufen, was irgendwie nicht gut gegangen ist. Aber was IBM zum Beispiel macht, die machen Treffen dort, die machen Konferenzen. Und das ist was, das man immer mal wieder auch sieht im sozusagen Wissenschaftleralltag, dass es heißt, die Konferenz findet in Second Life in dem und jenem Gebäude, in dem Raum statt. Und das IBM-Konferenzcenter, scheint massiv genutzt zu werden. Das hier kann man nachlesen, hier Developerworks-Artikel, frei verfügbar, der ist von 2010 immerhin, also erst ein Jahr alt, und dort wird berichtet darüber, wie der Stand der Dinge ist über Konferenzen, die IBM dort abhandelt oder durchführt. Man sieht, das sind so Konferenzteilnahmeräume, ganz normale Meetingräume, aber es gibt auch spezielle Dinge, die auf Second Life zugeschnitten sind, wie diesen Opinionator, wo man sozusagen eine Abstimmung macht, also welcher Bereich zum Beispiel wird jetzt hier, glaube ich, gerade gefragt, ist Ihnen am wichtigsten irgendwie in der Politik, da irgendwie Public Safety oder Transportation oder Healthcare. Und die einzelnen Teilnehmer an der Abstimmung, die machen praktisch Abstimmung mit den Füßen, quasi nicht mit den Füßen, letztlich doch mit der Maus, weil sie ihren Avatar dann in den entsprechenden Bereich bewegen sozusagen, wo die entsprechende Meinung aufgenommen wird, und dann wird hier auch gleich das Abstimmungsergebnis produziert. Also sozusagen eine Mischung aus einer rein virtuellen Welt und physischen Metaphern sozusagen, die dort drin stattfinden. Das Ganze scheint doch ein Stückchen angenehmer und flexibler zu sein, als wenn man jetzt eine reine fensterbasierte Bildschirminteraktion hat, wie, was weiß ich, Skype oder so, wo man eben dann ganz viele Listen hat und kleine Videofensterchen von den anderen, die da beteiligt sind. Da ist es doch ein Stückchen lebendiger und fällt uns leichter, die Gesamtsituation irgendwie auch zu verstehen. Wer ist jetzt aufgestanden? Wer ist in der Mitte? Wer macht irgendwas? Das ist mit Sicherheit schon eine neue Qualität. Second Life ist technologisch mit Sicherheit auch nicht auf dem neuesten Stand. Da wird sich noch einiges tun, aber man muss damit rechnen, dass in, sagen wir mal, einigen Jahren durchaus da noch Wellen auf uns zukommen werden, wo diese virtuellen Welten wichtiger werden. Ein lustiges Beispiel, auch schon von 2008, das finde ich auch so ein bisschen visionär ist, was wer das so kennt von Shay Evidon, die Infinite Images. War ein Vortrag auf der Adobe Max-Konferenz, und erfreulicherweise hat irgendjemand, vermutlich nicht ganz legal, da mitgeschnitten auf einer Videokamera und das in YouTube gestellt. Das ist eine Präsentation über einen Prototyp, bei dem man sozusagen eine virtuelle Welt schafft, die aus der realen Welt abgeleitet ist, in der ich mich bewegen kann, die auch die Basis eigentlich wieder sein kann für eine Community. Und die funktioniert so, wenn Sie also an sowas wie Flickr denken, dass man eine große Bildbasis hat, die mit geografischen Daten versehen ist, also präzise Geotags hat. Das heißt, ich weiß von jedem Bild, wo das aufgenommen ist und in welche Himmelsrichtung und vielleicht sogar noch mehr Metadaten, wie irgendwie Bildwinkel von der Kamera oder sowas. Und damit kriege ich natürlich quasi eine Welt von Kameraansichten unserer realen Welt, die nicht zum gleichen Zeitpunkt vielleicht sind, aber sogar, wenn es ganz viele Fotos sind, kann man das ja sogar nach Zeit auch filtern, dass man sich bloß die rausnimmt, die zum gleichen Zeitpunkt genommen sind. Das heißt, ich habe sozusagen ein Stückwerk von ganz vielen Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt, was weiß ich, irgendein Redner in der Mitte auf dem Marktplatz steht und spricht und ganz viele Leute außenrum fotografieren den und stellen ihre Fotos in meine Webdatenbank ein, dann kann ich natürlich aus den verschiedenen Perspektiven ein System basteln, mit dem ich um den Redner rumlaufen kann und den aus den verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Kameras anschauen kann. Ich kann quasi ein dreidimensionales Modell der Situation machen aufgrund der vielen Perspektiven, die da sind. Und das hat der tatsächlich prototypmäßig vorgeführt. Also der Ton ist so schlecht, dass wir auf den ruhig verzichten können. Also was er da zeigt, ist, dass es eben diese Datenbank von Bildern gibt, die letztlich irgendwie zusammen gestückelt werden sollen, dass er die auch, wie man das so von Panoramabildern kennt, eben in Kacheln zerlegen muss, dass er die Teile hat, die wirklich genau aneinander passen. Das muss er ein bisschen verschieben, auf ein gemeinsames Raster legen. Und dann kann er daraus natürlich sowas bauen wie ein. Machen wir ein kleines bisschen vor, ja, genau. Wie zum Beispiel ein Stadtpanorama. Ja, das ist also noch diese klassische Panoramatechnik, wie man es von einer Kamera kennt, dass man die zusammenstitcht, die Fotos. Das sind aber lauter verschiedene Fotos, die verschiedene Leute gemacht haben, die sozusagen zu einer Rundumsicht von einer Stadt zusammengebaut werden. Was noch interessanter ist, ist, dass man das Ganze natürlich auch ups, jetzt war aber zu. Continue, jetzt war ich zu schnell oder zu sehr daran gewöhnt, dass man hier stoppen kann mit Tastatur. So, was ich jetzt hier habe, ist, man sieht quasi die verschiedenen Bilder, die von der Straße da sind. Die sind hier dreidimensional visualisiert. Und was jetzt als nächstes passiert, ist, wir gehen in ein Bild rein und bewegen uns dann innerhalb dieses Bildes. Und wenn wir uns in dem Bild bewegen, dann wird sozusagen automatisch umgeschaltet auf die anderen Bilder, die dahinter sind. Das heißt, ich habe jetzt eine virtuelle 3D-Straßenansicht, die zusammengestückelt ist aus den verschiedenen Bildern, die verschiedene Leute von dieser Straße gemacht haben. Also ist ein bisschen futuristisch im Moment, aber man muss sagen, dass es bei der Vielzahl von Daten, die wir haben, natürlich irgendwie schon eine Idee davon gibt, was auf uns zukommen könnte, was einfach möglich wird. Ja, letztes Kapitel, das ist aber schon ein ziemlich guter Übergang dorthin, nämlich soziale Medien, die in unsere Welt eingebettet sind. Da ist es ja auch so, dass jetzt plötzlich mit diesen Fotos wir die reale Welt irgendwie stark ins Netz reingeholt haben. So ähnlich wie es Google Street View macht, aber in einer sozusagen sozial vermittelten Version mit User-Generated Content. Ja, was passiert denn mit dem Web 2.0 weiter? Also vielleicht sollte man nochmal zurückgehen, schnell auf diesen Artikel hier. Tim O'Reilly, den haben wir ja ganz am Anfang gehabt mit Web 2.0, hat zusammen mit Herrn Battelle diesen Artikel 2009, noch nicht so lange her, über Web Squared geschrieben. Also was passiert denn mit Web 2.0 fünf Jahre später? Da gibt es ja alle möglichen Leute, die schon über Web 3.0 schreiben, aber die sind eins weiter, die haben Web Squared. Und nachdem der Tim O'Reilly ja nun offensichtlich in seiner ersten Analyse schon sehr erfolgreich war, ist es nicht uninteressant, sich das anzuschauen, was der vor 2 Jahren als die nächste Welle hier beschrieben hat. Und es ist ganz offensichtlich so, dass wir alle irgendwelche Smartphones in der Tasche haben, die Webzugang haben und dadurch mobile Geräte, die die Communities sozusagen mit einbeziehen können, mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Faktor sind. Ein Punkt, der ganz neu dabei ist, ist, dass diese Collective Intelligence, die hinter Web 2.0 steht, von Sensorendaten immer mehr getrieben wird. Das haben wir bei dem Beispiel mit den Fotos vorher schon gesehen. Das sind ja auch Dinge, die nicht der Mensch irgendwie macht, sondern die Kamera. Aber es gibt ja noch ganz andere Sensorendaten, wie zum Beispiel einfach den Lagesensor oder die GPS-Daten, die mein mobiles Gerät sozusagen permanent zur Verfügung hat und die natürlich eingespeist werden können. Das heißt, diese Geschichte, wie zum Beispiel GPS in der Kamera eingebaut, Geotagging von Bildern, was zum Beispiel das iPhone ja automatisch schon macht und zunehmend immer mehr Kameras machen, das hat auch eine Zeit lang gedauert, aber inzwischen sind GPS-Systeme wohl so billig, dass immer mehr Kameras das tun, auch billige Kameras. Das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Trend, der zu beobachten ist. Eine zweite Sache ist, dass wir reale Objekte natürlich damit auch stärker in das Netz reinbekommen. Insbesondere kann ich mit so einer kleinen Handykamera ein Objekt abfotografieren, auf dem zum Beispiel ein Marker drauf ist, was man jetzt auch fast überall sieht. Das heißt, ich habe, und NFC-Handys gibt es auch immer mehr, das heißt, ich habe Gegenstände, die durch ihre Präsenz an einem bestimmten Ort im Web sichtbar werden. Informationsschatten von Objekten, das Internet of Things. Ich habe noch mehr Intelligenz in diesen Sensorendaten, zum Beispiel Bildererkennung. Ich kann Menschen relativ gut schon in vielen Fällen identifizieren, wenn ich ein Foto ihres Gesichts habe. Ich kann andere Objekte auch schon zum Teil erkennen, was das ist, ein Auto zum Beispiel. Ich kann die Interaktion mit den mobilen Geräten vereinfachen, indem ich dort Spracheingabe benutze. Da war jetzt gerade zum Beispiel das Siri von Apple so ein Beispiel dafür, dass das eben doch einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Das heißt, insgesamt haben wir eine deutlich im Vergleich zu dem, was an User-Generated Content sonst produziert wird, noch viel höhere Möglichkeit an Datenquellen, also eine noch weitere Datenflut. Und das Entscheidende in der Web 2.0 oder nach der Web 2.0-Ära ist sozusagen, in dieser Datenflut sich orientieren zu können. Das heißt, Metadaten zu erkennen. Was sind das für Daten? Wo gehören die hin? Und vor allem implizite Metadaten, die nicht explizit irgendjemand hinschreiben muss, sondern die man an den Dingen selber erkennt. Und da gibt es ganz einfache Mechanismen manchmal, die man bloß finden muss. Also zum Beispiel kennen Sie ja wahrscheinlich die Gracenote-Datenbank, die Ihnen zum Beispiel die Autoren und Liedtitel für eine CD liefern kann, also die Künstler und Titel, Texte einfach. Die macht es nicht, indem sie irgendeine Seriennummer der CD erkennt, sondern die macht es, hat eine Signatur, um eine CD zu erkennen, die schlicht und ergreifend die Längen der einzelnen Titel sind. Das ist ja einfach bloß ein Vektor von Zahlen und das ist eine Signatur, mit der man tatsächlich, nachdem das auf zwei Stellen hinterm Komma immer hingeschrieben wird, mit denen man eine CD sehr treffsicher aus dem Riesenvorrat von weltweiten CDs herausfinden kann. Also solche Dinge sind implizite Metadaten. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, sofort eine CD von der anderen wegzukennen. Das wäre vielleicht ein Beispiel für eins der Systeme, die jetzt so der neuen Generation gerade ausprobiert werden, ein Prototyp von einer GPS-Kamera von Casio 2010. Das ist eine GPS-Kamera, die hat Internetzugang. Das heißt, die hat hinten nicht nur einen normalen Fotosucher, sondern die zeigt die Landkarte an. Und ich kann auf der Landkarte Dinge sehen, wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten. Wo sind die? Kann mir auch Fotos, andere Fotos von den Sehenswürdigkeiten anschauen. Ich kann meine eigenen Fotos, die ich in der Gegend gemacht habe, schon anschauen. Ich kann mir schauen, wie weit ist die Entfernung dorthin und natürlich wird unter anderem auch alles, was ich an Fotos mache, mit Geotagging versehen und in irgendwelchen Cloud-Servern abgespeichert. Also auch da keine Ahnung, wie die welche Produkte erfolgreich sein werden, aber man erkennt, dass da also eine riesige Welle von Produkten noch auf uns zukommt. Und wenn Sie in die Communities reinschauen, Facebook zum Beispiel, Social Network, behauptet jetzt gerade, dass 350 Millionen aktive Benutzer Facebook auf ihren mobilen Geräten benutzen. Und Facebook ist ganz massiv dran am Arbeiten, wie man nun solche lokale Informationen auswerten kann. Das sieht man daran, dass sie also heftig an speziellen Diensten arbeiten. arbeiten. Im August 2010 haben sie Facebook Places eingeführt, wo ich also meinen aktuellen Standort sozusagen aktiv sagen kann, ich bin jetzt da und dort, mich einchecken kann auf dem Standort, was sie nach einem Jahr wieder aufgehört haben. Was sie jetzt momentan Facebook macht, ist so ein Ortstagging, das heißt, es wird der lokale Ort, also ein, wenn ich nicht explizit was dagegen tue, versucht zu ermitteln, auf dem ich gerade bin, und wird an meine Posts angehängt. Das heißt, ich habe insbesondere auch, wenn ich nicht mit dem mobilen Gerät unterwegs bin, irgendwo im Festnetz dranhängen oder mit WLAN an dem Festnetz, das wird auch versucht, meinen Ort zu ermitteln und in die Posts sozusagen mit einzutragen. Dass man sozusagen dann immer noch diese zusätzliche Information hat, wo ich war und wo ich gerade bin. Und Facebook will da ein Stück weiter gehen. Die wollen das also nicht bloß jetzt, wo man gerade ist, abdecken, sondern auch, wo man war und wo man denn hin will. Das heißt sozusagen die ganze, ja, das ist in dieser Timeline der ganzen Lebensgeschichte. Oder ein anderes Indiz, in den USA und in englischsprachigen Ländern generell, ein ganz großer Hype in Deutschland, komischerweise noch nicht ganz so, ist dieses Foursquare, ein Location-Based Service-Netz, bei dem ich grundsätzlich davon ausgehe, die Leute arbeiten mit mobilen Geräten drauf, sind dort registriert, wie bei Facebook, schicken ja Nachrichten und so weiter, aber ich weiß immer, wo wer ist. Ich kann auf der Landkarte zeigen lassen, wo meine Freunde sind. Ich kann auf der Landkarte Hinweise hinterlassen, da ist die Kneipe ist gut. Ich kann mir einen Laden zeigen lassen in der Nähe, der irgendwas Bestimmtes anbietet, also was Sie bestimmt vielleicht Rechnernetze-Vorlesungen oder mobile Systeme-Vorlesungen kennen, aber in eine Community sozusagen integriert, also als soziales Netz, auch mit spielerischen Elementen. Das ist vielleicht das Beliebteste daran, dass man sich also sozusagen an einem Ort einchecken kann und derjenige, der am häufigsten dem Ort eingecheckt hat, der wird dann irgendwie der Chef, der Mayor von dem betreffenden Ort, und das ist irgendwie so ein Wettbewerb, hurra, ich bin jetzt dort irgendwie der, habe den Ort sozusagen für mich erobert. Also ist ein interessantes Spiel, das eine ganz neue Welle ausgelöst hat und irgendwie, ja, vielleicht auch, wie man sieht, dass Facebook mit dieser Situation kämpft, dass eine Konkurrenz zu Facebook ist. Wenn Sie sowas mal selber programmieren wollen, ist das Leben so viel einfacher geworden, zumindest auf modernen Systemen. Und das ist die letzte Folie und dann doch mal wieder ein bisschen eine halbwegs technische Folie zum Schluss. Früher war das ja extrem kompliziert, weil es gibt ja die verschiedensten Quellen, um rauszukriegen, wo jetzt eigentlich dieses mobile Gerät ist. GPS und die Zelle zum Beispiel, Mobilfunknetz und was alles. Und da braucht man dann spezielle APIs, um das abzurufen. Und da gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die man bedienen muss. Einer der vielen Bausteine von diesem HTML5, das ich schon so oft erwähnt habe, ist das sogenannte Geolocation API. Geolokation in HTML5 ist ein JavaScript API, das es der Maschine dahinter überlässt, wie sie den Ort rausfindet. Ich habe als Programmierer nur eine simple JavaScript-Funktion, mit der ich sagen kann, gib mir den Ort, mehr oder minder. Und die Implementierung dahinter wird typischerweise mindestens diese Techniken nutzen auf dem mobilen Gerät, nämlich wenn es ein GPS hat, wird's, und ein Empfang da ist für das GPS-Signal, wird es versuchen, das GPS auszuwerten. Wenn es mit dem Mobilfunknetz eingewählt sind, dann können wir die Zellinformation auslesen, soweit das zulässig ist. In allermeisten Netzen geht das. Und wenn ich eben über WLAN zum Beispiel verbunden bin oder über ein anderes drahtloses Netz oder auch über ein Ethernet, dann kann ich über die entsprechenden IP-Adressen der Geräte, der Router, kann ich herausfinden, zum Beispiel aus welcher geografischen Region, aus welcher Stadt das Ganze kommt. Das heißt, ich kann mehr oder minder genau kann ich den Ort bestimmen und das kann ich der Maschine da hinten überlassen. Was ich mache, ist einfach Navigator, das ist das klassische Browser-Objekt Navigator, das zurückgeht auf Netscape, Geolocation, Get Current Position, und dem übergebe ich zwei Methoden, nämlich eine Callback-Funktion für einen Erfolgsfall und eine für einen Fehlerfall. Also diese Callback-Methoden gehen wie bei Ajax. Ich sage dem einfach, wenn du dann die Position hast, dann ruf den Success auf. Und ein möglicher Success Callback könnte zum Beispiel der hier sein. Also das ist jetzt ein anderer Name. Idealerweise sollte entweder Showmap statt Success Callback dastehen oder das hier Success Callback heißen, damit es genau zusammenpasst. Ich habe die Beispiele jetzt aus dem W3C-Standard einfach so rauskopiert. Und das heißt Function Showmap Position. Das heißt, das ist die Funktion, die aufgerufen wird. Also Success Callback müsste eine Funktion sein, die Parameter Position vorsieht. Und dann habe ich einfach Position, Coords, Latitude, Position, Coords, Longitude. Kann ich mir direkt von meinem Position-Objekt, das dort übergeben wird, die geografische Länge und Breite abrufen und damit arbeiten. Zum Beispiel über ein Web-API mit Google Maps dann ein Bild von der Gegend abrufen, eine Landkarte oder was auch immer dann an Informationen zur Verfügung steht. Das heißt, es ist alles auch gar nicht mehr so furchtbar schwierig, die Dinge zusammenzubauen. Was ich bloß sozusagen im Gesamtbild immer wieder klar machen möchte, es ist sehr erstaunlich, wie lange diese Entwicklung des Web jetzt schon läuft. Ja, wir haben die ganze von Anfängen bis jetzt sozusagen versucht durchzuverfolgen und die Trends anzuschauen. Und wir sind immer noch, und es wird wahrscheinlich so schnell nicht aufhören, immer noch an der Stelle, wo man merkt, es gibt riesige Gebiete, die gerade erst so in ihren Anfängen stecken. Also gerade jetzt in dem Bereich Internet of Things und geospatiale Information, die ausgenutzt wird, da gibt es halt gerade so die ersten Pioniere, die da was machen. Aber das wird, wie wir aus den anderen Bereichen ja erfahren haben, eine ganze Zeit dauern, bis sich dann da sozusagen die wirklich tragfähigen Dienste raus entwickeln und die Communities eben auch wirklich dann massiv genutzt werden. Aber dass da viel passiert, ist offensichtlich. Ja, also das war, wie gesagt, das große Kontrastprogramm zu den technischen Dingen. Wir haben ganz wenige technische Folien. Ich werde in der Vorlesung jetzt dann auch die Webtechnologien bald verlassen und mich in Richtung noch anderer Meta-Themen bewegen, nämlich insbesondere mich mit Urheberrechten und Rechteschutz und solchen Dingen befassen. Also es geht jetzt wirklich deutlich raus aus dem eher technischen Bereich. Das haben sie überstanden. Allerdings in den Übungen haben wir natürlich so viel Material, dass man das für eine ganze Zeit sozusagen noch nacharbeiten muss. Ja, danke schön für heute.